Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Faktenfutter über die Jahrestagung 2023. In dieser Ausgabe hören Sie den gesamten Verlauf der Podiumsdiskussion mit den Politikern Susanne Mittag, SPD, Albert Stegemann, CDU, sowie dem Agrarblogger Amos Venema, Michael Berger vom WWF und DVD-Präsident Kurt Schiplage. Moderation Hermann Josef Baken, Geschäftsführer des DVT.
Jetzt darf ich hier auf der Bühne begrüßen. Sorry, dass ich noch ein bisschen aufhalten würde. Der hat so einen starken Drang hier nach oben. Das ist Susanne Mittag von der SPD-Bundestagsfraktion und Albert Stegemann, CDU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen bei uns in der Runde.
Hallo, schön, dass Sie gekommen sind.
Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie nah beieinander stehen wollen oder weiter auseinander, das werden wir jetzt prüfen. Vielen Dank zunächst mal, dass Sie gekommen sind und vor allen Dingen, ich möchte sagen, wir haben hier heute zwei kompetente Vertreter der CDU-CSU-Bundesfraktion und der SPD-Bundestagsfraktion, die beide jeweils die agrarpolitischen Sprecher sind oder ich muss korrekt sagen, Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft, so heißt es korrekt, denn das sind beides Themen, die zusammengehören und das eint uns ja schon mal mit den Futtermittelherstellern, weil wir ja auch Futtermittel für Lebensmittel erzeugen, also nicht per se einfach nur Futtermittel, sondern dahinter stecken ja die Lebensmittel. Herzlich willkommen, dass Sie die Zeit heute haben, zu uns zu kommen und man muss sagen, wie üblich, es ist Sitzungswoche, es gibt Pflichtabstimmungen und insofern schön, dass Sie jetzt dieses Zeitfenster gefunden haben, mit uns zu diskutieren. Jetzt haben Sie nicht den wissenschaftlichen Einstiegsvortrag von Herrn Professor Kramon-Taubadel mitbekommen, den werden wir Ihnen nachliefern. Aber ich frage jetzt mal Frau Mittag, welche Herausforderungen sind aus Ihrer Sicht und vielleicht auch aus Sicht der, man kann sagen, Regierungskoalition im Moment im Bereich Ernährung und Landwirtschaft auf der Tagesordnung?
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Und bei der Frage, dann kann ich jetzt hier gleich die nächste Stunde bestücken, weil es nämlich jede Menge Herausforderungen gibt. Aber wir wollen das ja ein bisschen kurz machen. Also was immer gerade auch für Futtermittel natürlich ein großer Punkt sein wird, die Veränderung in der Tierhaltungskennzeichnung. Und das wird natürlich auch eine andere Art der Tierhaltung und hat am Ende immer auch auf Futtermittel Auswirkungen. Was auch ein Riesenthema ist, bei allem, was angebaut wird, die Klimaveränderung. Also es geht ja nicht nur darum, was baue ich an, was kann ich gut verkaufen, sondern es geht auch darum, was kann ich eigentlich wo noch anbauen, wie komme ich mit Wassermanagement klar, was wächst wo, wie verändern sich die Biodiversität, was kann ich anbauen und wie kann ich es nochmal vermarkten. Und dann kommen noch andere Außenwirkungen dazu. Wir haben ja noch einen Krieg am Laufen und wir hatten eine Pandemie und das hat am Ende alles Auswirkungen auf Ernährung, auf Folgen der Ernährung und eben auch auf die Landwirtschaft und am Ende auch auf Futtermittel.
Ich würde jetzt gerne mal in die Diskussion einsteigen und gleich kommen Sie dann auch dran, Herr Stegemann. Ich würde gerne mal hier in dieser Runde eine Umfrage machen, wie die Lage im Moment bewertet wird. Ja, und darf Sie mal bitten, wenn wir das vielleicht mal einmal einspielen, hier oben auf dem Bildschirm. Das können Sie mit Slido machen. Also wenn Sie einfach mal ein QR mit Ihrem Handy da oben auf den QR-Code gehen, dann kommen Sie in Slido und dann würde ich jetzt gerne mal aus dieser Runde mal einfach die Frage beantwortet haben, wir haben ja im Moment einen Rückgang der Tierzahlen. Wir haben heute schon im Vortrag von Herrn Schiplage darüber gehört, was das für Auswirkungen hat, rückläufige Tierzahlen. Und ich hätte jetzt gerne von Ihnen mal gewusst, wird die Anzahl gehaltener Tiere in Deutschland nach der Reduzierung, Klammer auf, die muss ja nicht heute zu Ende sein, wieder ansteigen oder wird sie weiterfallen oder bleibt sie auf dem jetzigen Niveau und für die Unentschlossenen weiß ich nicht. So, wir haben mal 106 haben schon teilgenommen, also repräsentativ sind wir schon fast. Sie können sehen. Ja, also wir können das Bild hier mal weiterlaufen lassen. Also die Stimmung ist sehr negativ. Also auch hier in der Runde glaubt man, es geht weiter abwärts. Vormittag, was sagen Sie dazu? Was antworten Sie denen?
Also in die Zukunft können wir alle nicht gucken, aber die Tendenz ist tatsächlich so, dass wir seit Jahren ja schon eine Reduzierung haben und Zukunft besser sichern zu können, haben wir ja auch gesagt, wurde neben der ZKL ja auch die Borchert-Kommission einberufen und die beschäftigt sich ja auch damit und wie kann die Zukunft in der Tierhaltung aussehen.
Und das setzen wir jetzt politisch auch um. Da war keine Politik bei. Und auch wenn es öffentlich dargestellt worden ist, ja, Borchert-Kommission gibt auf, aber der Bericht der Borchert-Kommission ist zum Ende der letzten Legislatur ja vorgestellt worden. Das waren die Rahmenbedingungen. Dann ist auch in Gruppen noch weitergearbeitet worden. Aber am Ende ist es so, dass die Kernpunkte hinsichtlich der Umsetzung ja feststehen. Und die setzen wir auch um. Und mit einigen Maßnahmen, wie gesagt, zum Beispiel Mast bei Schwein, aber eben auch Vermarktung, Baurecht, Emissionsrecht sind wir schon mal so weit, Teilfinanzierung und die anderen Punkte kommen ja auch dieses Jahr und nächstes Jahr hinterher, um die Ideen und die, sagen wir mal, Zukunftsmöglichkeiten, die aus der Landwirtschaft erarbeitet worden sind, mit der Borchert-Kommission, also in der Borchert-Kommission umzusetzen, um zumindest den Trend ja aufzuhalten, beziehungsweise sagen, auf alle Fälle eine Möglichkeit zu schaffen, auch von der Tierhaltung in Zukunft leben zu können.
Albert Stegemann ist Milchviehbauer, aber der kennt sich, glaube ich, auch mit Schweinen aus im Emsland. Mir fällt übrigens auf, dass viele jetzt aus der gleichen Region heute kommen. Das ist Zufall, aber es ist Expertise in dieser Region, muss man sagen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Finde es gut, dass Sie hier diese Themen nochmal adressieren, wobei die Umfrage mich überhaupt nicht wundert, weil ein Blick in die Statistik gerade bei den Schweinehaltern zeigt, dass wir im letzten Jahr beziehungsweise seit der Amtszeit des jetzigen Bundesministers knapp 10% der Schweine verloren haben. Ich habe mich neulich nochmal mit einem großen niederländischen Genossenschaftskonzern, Molkereikonzern unterhalten, aber auch das Deutsche Milchkontor hat ja auch eine Studie in Auftrag gegeben, wie sich die Zahlen bei der Milchviehhaltung beziehungsweise wie sich die Milchmenge in Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren weiterentwickelt. Da sind die Zahlen dramatisch. Die Milchmenge wird in Norddeutschland, sie wird aber auch in den Niederlanden, also da korrespondieren die beiden Studien miteinander, unabhängig voneinander, um etwa 30% zurückgehen. Uns werden 30% Milch fehlen. Uns werden weiterhin auch signifikante Schweinebetriebe wegbrechen. Ich glaube, das ist klar. Und das, was hier gerade benannt wurde, auch das, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist, ich glaube, das ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das alles löst nicht das aus, was wir dringend brauchen. Und Sie haben ja auch vorhin nach den Herausforderungen gefragt, in der Landwirtschaft, insbesondere in der Tierhaltung. Wir müssen oder die Politik muss es endlich schaffen, diese Investitionsdepression, die wir wirklich in der Tierhaltung erleben, diese Planungsunsicherheit. Und momentan kämpfen wir natürlich auch mit extremen Baukostensteigerungen. Wir kämpfen mit Zinssteigerungen. Momentan kriegen Sie unter vielen Produktionszweigen einfach keinen vernünftigen Deckungsbeitrag heraus. Also wenn wir hier wirklich nach vorne kommen wollen und wenn wir wirklich wollen, dass der zweite Balken, der jetzt mit 12% hier ziemlich weit hinten steht, wenn wir auf dem jetzigen Niveau bleiben wollen, dann muss es Politik schaffen, ein Investitionsklima zu schaffen. Und das heißt dann für uns als Union, und das sagen wir und artikulieren wir auch ganz klar, wenn wir Borchert umsetzen wollen, wollen wir es so tun, wie es das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung auch vorgeschlagen hat. Und wir wollen es auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln unterlegen. Und dann reden wir nicht von 150 Millionen pro Jahr, sondern von brauchen wir mindestens 5 Milliarden Euro pro Jahr. Ich weiß, dass das eine gigantische Summe ist. Viele fragen mich, steht ja in keinem Verhältnis zum Haushalt des BMELs, aber ich glaube, wir kommen auch in eine wirtschaftlich so schwierige Zeit, dass es sowieso Konjunkturprogramme geben wird. Davon gehe ich felsenfest aus. Jeder Politikbereich ist gut beraten, ja, sich darauf einzustellen und Pläne zu erarbeiten. Und ein intelligent ausgearbeitetes, wirklich zu Ende gedachtes Borchert-Konzept kann auch ein Konjunkturprogramm für den ländlichen Raum sein. Also da brauchen wir Investitionsunterstützung für junge Landwirte, die investieren wollen. Wir brauchen aber auch eine Entfesselung im Bereich Bürokratie, was Baugenehmigungsrecht angeht, was die TA Luft angeht. Da sind Dinge jetzt angekündigt, die ihre Wirkung komplett verfehlen. Da müssen wir schleunigst nach vorne kommen. Ansonsten wir reden gar nicht mehr von Strukturwandel, sondern von Strukturbruch, was hier stattfindet. Und wenn wir nicht ganz schnell wieder den Vorwärtsgang reinbekommen, dann wird wirklich das Betriebe sterben, aber auch das Wegbrechen der Tierhaltung wird uns große Bauchschmerzen bereiten. Vielleicht, wenn Sie das noch gestatten, das ist mir auch noch wichtig. Wir dürfen auch den ganzen Bereich Tierhaltung und Landwirtschaft nicht nur als einen Teil der Ernährung und der Landwirtschaft sehen, sondern es ist auch ein massiv unterschätzter Bereich in unserer Volkswirtschaft. Wenn wir uns anschauen, dass von unserem Bruttoinlandsprodukt circa ein Sechstel in der Agrar- und Ernährungsindustrie erwirtschaftet wird, dann wird das in vielen wirtschaftspolitischen Diskussionen, fällt das immer wieder unter den Deckel. Und das kann nicht sein. Wir kommen jetzt in ein extrem schwieriges, allgemein wirtschaftliches Fahrwasser. Und auch da haben wir als Landwirtschaft eine Verantwortung, einen Teil dazu beizutragen, damit diese Volkswirtschaft nicht komplett abschmiert. Deswegen braucht es jetzt Investitionen, um diesen Trend aufzuhalten.
Gut, ich gucke jetzt aber mal hier in die Runde und möchte, wie eben auch, nicht alleine die Diskussion bestreiten. Sie müssen mich da ein bisschen entlasten, ja. Und es brodelt ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen. Und der möge sich dann bitte melden. Es stehen dann am Rand wieder Kollegen aus unserem Team und können das Mikrofon zur Verfügung stellen. Sie müssen dann vielleicht bitte nur nach vorne kommen, damit man Sie sieht. Aber ich frage jetzt erstmal Frau Mittag, klingt ja eigentlich logisch, was Herr Stegemann sagt. Ne? Kann man so machen eigentlich. Und wo scheitert das dran? Also ich spreche jetzt mal für so Außenstehende und sage, irgendwie in der Regierungskoalition sitzen die offensichtlich immer irgendwie am Tisch und werden sich nicht einig, wie sie es jetzt genau machen wollen. Und zum Schluss wird der Knoten nicht durchgeschlagen und es wird nichts entschieden. Oder wie ist es?
Ach, wenn es immer so einfach wäre. Also Sie sagen schon ganz richtig, klingt logisch, aber letztendlich entscheiden Landwirte immer noch selber, wie sie ihren Hof gestalten, beziehungsweise welche Möglichkeiten sie haben. Und viele Jahre lang, und da waren wir zusammen in einer Koalition, und da sind wir auch nicht großartig vorbeigekommen, da gab es auch nicht so einen dollen Wumms, da wurden Entscheidungen verschleppt. Und die Landwirte werden jetzt mit ganz vielen Dingen, die schon hätten eher geregelt werden müssen und die noch dazukommen, auf einmal komplett in Anführungsstrichen überrollt. Und das ist nicht einfach. Und wir hatten, wenn man jetzt noch bei preislichen Gestaltungen nochmal drauf eingeht, wir hatten, was eine enorme Auswirkung hatte, auch gerade bei der Preisgestaltung, eine Pandemie. Das hatte enorme Auswirkungen. Und auch die ASP, beziehungsweise der Wegfall von dem chinesischen Markt und dass die ASP so nah rangekommen ist, hat auch gerade in dem Bereich massivste Auswirkungen gehabt. Natürlich wird Reklame gemacht und man soll sich vegan ernähren und man soll sich vegetarisch ernähren. Aber jeder, der, sagen wir mal, aus dem ländlichen Raum kommt und selbst aus der Stadt, das Erste, sage ich immer, was auf dem Schützenfest aufmacht, ist die Bratwurstbude und die ist nicht vegan. Also der Großteil wird weiterhin auch fleischlich essen. Es ist eine Angebotsmöglichkeit, dass man auch was anderes essen kann, aber es wird immer, bin ich davon überzeugt, ein großer Anteil sein, der sich mit tierischen Erzeugnissen ernährt, und das ist auch okay so. Und das, was ein Problem noch ist, aber das kriegen wir auch in den Griff, wie kriegt man den Mehraufwand, den Landwirte leisten für eine andere Tierhaltung, das ist ja auch bei den ganzen Privatlabels immer das Problem, wie kriegt man den Mehraufwand wirklich an den Landwirt zurück? Das ist ja sonst eher im Bereich Einzelhandel hängen geblieben und der Landwirt sagt, ich muss jetzt abgeben, aber ich kriege mal mehr, mal weniger meinen Mehraufwand wieder. Und das soll in diesem Labeling, was wir aber, wie gesagt, zu damaligen Koalitionszeiten ja auch schon hatten, erarbeitet hatten, es sollte nur freiwillig sein, einer kann mitmachen, der andere eben nicht, sondern da soll für den Bürger sozusagen klar sein, was kaufe ich, der Bedarf ist schon da, die Preisunterschiede dürfen nur nicht so groß sein, aber es muss auch verlässlich sein und dass wirklich der Landwirt seinen Mehraufwand auch bezahlt kriegt. Und das werden wir wahrscheinlich im Rahmen einer Abgabe versuchen zu regeln. Das wird gerade geprüft, wie man es machen kann. Und auch wenn nach außen immer dargestellt wird, Mensch, die streiten sich, ich sage mal, bei Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, da wird ja auch debattiert und da wird verhandelt. Und wir verhandeln auch. Es sind drei Partner mit unterschiedlichen Auffassungen, wie Sie sich vorstellen können. Und da versuchen wir, einen Kompromiss hinzukriegen. Das dauert manchmal ein bisschen. Aber in kleinen Schritten nähern wir uns auch bei der Umsetzung zu diesem Label und auch eben zur Umsetzung dieser Tierhaltungskennzeichnung. Und wie gesagt, halbes Schwein haben wir schon. Die andere Hälfte, Sau und Ferkel, kommt im zweiten Halbjahr dazu.
Ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch und sage, ja, also streiten ist ja schon mal gut. Ist besser als gar nicht miteinander reden. Ja, das ist ja schon mal, aber Herr Stegemann, das war das für Sie ein Stichwort?
Ja, weil das natürlich die offizielle Version ist, nach außen, dass die Grünen mehr machen wollten oder vielleicht auch die Sozialdemokraten und dass die FDP auf dem Geld sitzen. Ehrlich gesagt glaube ich persönlich und auch wir als Union glauben dieser öffentlichen Darstellung nicht, sondern wir sind davon, ich nehme das sogar, und da will ich auch nicht schäbig sein, ich nehme das dem Minister Cem Özdemir sogar ab, dass er gerne mehr Geld zur Verfügung gehabt hätte. Ich nehme es aber nicht den regierungstragenden Fraktionen ab. Und ich spreche hier die grüne Fraktion an, die aus meiner Überzeugung nach sich offensichtlich sehr schnell mit der FDP einig geworden ist, dass es keine Bereitstellung für weitere Mittel zum Umbau der Tierhaltung gibt, weil es für die Grünen, für mich klar ist, wie sich Grüne artikulieren, wie sich maßgebliche grüne Politiker artikulieren. Sie wollen die Tierhaltung in Deutschland nicht weiterentwickeln, sondern sie wollen sie abschaffen. Und sie stehen am Feldrand sozusagen und am Fußballrand und schauen zu, applaudieren, dass die Tierhaltung in Deutschland abgebaut wird. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir hier durch Zuschauer eines Kasperletheaters sind. Und ich nehme ehrlich gesagt diese Version, die uns hier aufgetischt wird, nicht ganz ab.
Aber Frau Mittag, nochmal zurück. Sie haben gesagt, wir lassen im Moment eine Abgabe prüfen. Und Sie haben auch gesagt, also die Borchardt-Kommission hat gute Ergebnisse geliefert. Und das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, also ist ja quasi das Gleiche. Aber wenn ich jetzt das miteinander verbinde, dann verstehe ich das nicht so ganz, weil die haben eigentlich Vorschläge gemacht, was man machen sollte. Und eigentlich können sie das jetzt umsetzen. Sie brauchen nicht noch eine neue Prüfung.
Da haben Sie mich missverstanden. Wir prüfen ja, die haben ja einen Rahmen gegeben. Das könnte man über Steuer, über Abgabe und noch so ein paar Varianten. So, und dann ist in der letzten Koalition auch noch ein Auftrag gegeben worden, wie könnte man es denn dann umsetzen? Was ist EU-rechtlich problematisch? Und da waren auch diese ganzen Varianten und die sind dann durch sehr viele Rechtsanwälte geprüft worden. Da blieb dann über zwei Varianten, die am einfachsten und auch EU-rechtlich unproblematisch umzusetzen. So, und das prüfen wir jetzt weiter. Das ist sozusagen, wie ist die Umsetzung? Jetzt haben wir geprüft, was möglich ist und jetzt wird umgesetzt. Und dann denke ich, ja, natürlich haben wir unterschiedliche Auffassungen, nur gleich loszucken. Aber das liegt auch daran, weil wir jetzt Opposition und Regierungsfraktion sind. Wie überraschend. Also, dass wenn wir da vorankommen und die Schritte immer kritisch gesehen werden, das kann ich ja nachvollziehen, das ist nun mal so in der Opposition. Aber dass wir schrittweise vorankommen und vorher war es vielleicht geplant, wäre vielleicht auch übersichtlicher gewesen, eingesetzt mit drei Anhängen, für jede drei Nutztierarten einen Anhang und da wäre alles drinne gewesen. Jetzt wird es aufgeteilt in neun Gesetze und Verordnungen. Liegt vielleicht daran auch, dass zum Beispiel Transport und Schlachtung für alle gelten soll, damit man nicht noch auf dem Hänger alles unterscheiden muss. Also es ist eine andere Systematik, aber der Inhalt, der Kern bleibt gleich und den setzen wir peu à peu auch um.
Sehen Sie, Entschuldigung, aber jetzt muss ich Sie mal bremsen. Sind es nicht einfach zu viele Sachen, mit denen man sich befasst? Also jetzt kommt noch der Transport, jetzt kommt noch dies und jenes. Wäre es nicht einfach, um sozusagen das Vertrauen der Landwirte zurückzugewinnen, zu sagen, so ein Ding machen wir jetzt, also wir können mir jetzt sagen, das ist die Kennzeichnung, aber die ist ja so, die überzeugt ja so die Landwirte doch nicht. Ja? Kann man nicht sagen, so ein Projekt ziehen wir jetzt mal durch und da zeigen wir euch, wir sind entscheidungsfähig.
Ja, das ist das Projekt. Aber das ist doch der Inhalt auch von der Borchardt-Kommission. Da war Transport und Schlachtung auch da drinne. Und da war auch eine Tiergesundheitsdatenbank drinne. Also wenn wir uns daran halten, dann halten wir uns da richtig dran. Und wir können dann nicht nur Schwein umsetzen. Was sagen denn die Geflügelhalter und die Rinderhalter? Die warten auch da drauf und wollen das gerne haben. Das wäre doch eine ungerechte Behandlung. Und dann gehen alle Fördermittel nur an die Schweinehalter. Ich glaube, das hebt die Stimmung innerhalb der Landwirtschaft auch nicht wirklich.
Herr Stegemann ist nicht einverstanden.
Ja, ich bin deshalb nicht einverstanden. Das ist ja ein Stückchen weit ein Kartenspielertrick, der hier vollzogen wird. Borchardt hatte doch die Idee, Landwirtschaft und Tierhaltung in der Breite umzubauen. Also die Landwirte auch in der zweiten Tierwohlstufe zum Beispiel mitzunehmen. Jetzt sprechen wir nochmal auch bei einem Vierzigstel von dem, was wir an finanziellen Mitteln brauchen. Also wir haben ja wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil. Und wir reden ja momentan, oder die Ampel redet ja nur davon, Tierwohlstufen 3 und 4 zu fördern. Was ist denn die Realität? Wie groß ist denn der Marktanteil aktuell in Tierwohlstufe 3 und 4? Ist relativ klein, weil eben auch die Nachfrage nach Tierwohlstufen relativ klein ist in Stufe 3 und 4. Ich bin auch mal zum Beispiel gespannt, ob Aldi tatsächlich bei seinem Wort bleibt, bis 2030 nur noch ab Tierwohlstufe 3 anzubieten. Wer soll denn das machen? Die Ställe müssten doch jetzt gebaut werden in diesem Augenblick, aber es passiert gar nichts. Und auch die Gelder, die zur Verfügung gestellt werden, das ist doch die Realität. Es sind Mitnahmeeffekte. Diejenigen, die sowieso ein Konzept für sich entwickelt haben, die auf Tierwohlstufe 3 gehen, nehmen das Geld jetzt mit. Gönne ich denen auch. Alles gut, die haben unternehmerisches Gespür gehabt, alles richtig gemacht, aber das löst doch jetzt keinen Impuls aus, den unsere Tierhaltung jetzt weiterbringt, in das nächste Kapitel führt, sondern ehrlicherweise ist das für mich, ich bleibe beim Begriff Kasperletheater, das wird jetzt hier gespielt, Argumente werden ausgetauscht, das findet in der Berliner Blase statt, aber die Betriebe in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern kriegen davon gar nichts mit, bis auf ganz wenig einzelne kleine Betriebe, die vielleicht schon vor zwei Jahren entschieden haben, dass sie diesen Weg gehen wollen. Aber das ist kein Konzept für die Zukunft, ist kein Konzept für eine Tierhaltung in Deutschland. Und deswegen greifen wir das auch relativ stark an.
So, jetzt können wir mal. Jetzt gehen wir mal ins Publikum.
Guten Tag, Engelhardt, mein Name, von dem Mischfutterwerk im Raum Sachsen. Ich bin eigentlich enttäuscht von den ersten 10 Minuten, weil wir feststellen müssen, dass es nur um Parteikampf geht, dass hier vorne nur zwischen den Parteien hin und her diskutiert wird und an der Tatsache oder an den Lösungen vorbeidiskutiert wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Politik das Parteiengefüge mal sein lässt und mal auf die Gesellschaft hört und auf die Betriebe hört, was die Unternehmen brauchen, was getan werden muss, um hier voranzukommen. Wir streiten in den Legislaturperioden hin und her und schieben uns das Problem von der einen Seite auf die andere Seite. Da kommen wir nicht weiter in Zukunft. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und dort die Parteiprobleme an ACTA legen. Das ist wichtig.
Vormittag.
Kann ich nur voll zustimmen. Ich habe auch gar keine Lust zu solchen Parteiauseinandersetzungen. Ich bin froh, wenn wir innerhalb der Ampel Stück für Stück vorankommen, um die Eckpunkte von Borchert umzusetzen. Und wie gesagt, die Länder verhandeln jetzt in der Arbeitsgruppe über Emissionsrecht, was auch zugehört. Das ist eine Ländersache. Die haben sich auch einverstanden erklärt. Die haben auch gesagt in der letzten AMK, dass sie sozusagen Datenaustausch macht, damit sozusagen die Bürokratie nicht noch mehr zunimmt bei solchen Sachen. Und das geht Schritt um Schritt. Also jeder kann gerne mitmachen politisch, überhaupt gar kein Problem. Und das habe ich auch in der letzten Legislatur schon mitverhandelt, das Tierhaltungskennzeichen. Deswegen glaube ich, dass ich mich da einigermaßen gut auskenne. Und ich habe auch gesagt, aufgeben ist keine Option. Wenn Borchert das vorgeschlagen haben, dann wollen wir das auch umsetzen. Und wenn auch noch nicht für die nächsten 10 Jahre alle Finanzmittel da sind, aber das ist ja kein Argument zu sagen, ja, dann machen wir gar nichts. Das hilft doch den Tierhaltern überhaupt gar nicht. Und es gibt sehr viele Interessen, die ihren Stall umbauen wollen. Und ITW ist ja gar nicht raus. Also die Positionen, die sind ja mitverhandelt worden. Also insofern ist ja keiner aussortiert worden.
Sie würden ja, Sie haben ja eben gesagt, wenn Sie jetzt auf die, wo waren Sie da, auf der... auf dem Volksfest, sage ich jetzt mal ganz neutral, auf dem Schützenfest oder wo, genau, da sind, dann sehen Sie also, als erstes stehen die Leute an der Thüringer Wurst, ne? Oder an der Currywurst, egal.
Bratwurst.
Ja, genau, an der Bratwurst. Und das ist doch jetzt sozusagen die Stimmung in der Bevölkerung, Bratwurst essen, sage ich jetzt mal. Ja, also Fleisch, ne? Sind Sie denn, oder wie sehen Sie im Moment die Interessen der Bevölkerung? Nimmt die das überhaupt aus Ihrer Sicht wahr? Ich komme ja selber auch aus der Landwirtschaft, aber ich habe natürlich auch Menschen in meinem Freundeskreis, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, die nehmen das alles überhaupt nicht wahr, die bekommen da nichts von mit. Und Sie vertreten ja nun eine politische Partei, stellen den Bundeskanzler. Also Sie müssen eigentlich am besten wissen, wie die Bevölkerung über dieses Thema denkt.
Also wenn man sich... Wir leben ja nicht auf dem Baum und ich besuche auch in meinem Wahlkreis, ich komme aus Norddeutschland, auch landwirtschaftliche Betriebe und zwar in der ganzen Bandbreite. Und wenn man sich mit den Landwirten unterhält und sagt, wie das denn so geplant werden, da sagen die, das ist gut, macht das. Aber uns fehlt das Vertrauen, dass es wirklich passiert. Und da sage ich, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich kann jetzt nur sehen, dass man es möglichst flott umsetzt, damit das Vertrauen auf diese Art und Weise wieder aufgebaut wird. Ja, die Wahrnehmung wird mich auch schon mal mehr begeistern, dass das, was wir vertreten. Aber wenn dann die einen oder anderen öffentlich immer äußern, was alles auf Norddeutsch gesagt Schiete ist an diesem ganzen Debattieren und wir verhandeln, dann wäre es unglücklich, wenn man als Verhandler dann auch noch reinhaut, sondern am Ende ist es wichtig, was für ein Ergebnis man beim Verhandeln rauskriegt, damit man möglichst viel davon auch umsetzen kann. Das könnte ich auch anders machen und anderen auf meine Koalitionspartner oder in der Presse rumhauen und wer alles nicht richtig macht. Aber es hilft dem Verhandlungsergebnis nicht. Und am Ende sage ich mir, entscheidend ist doch, dass wir möglichst flott, möglichst ein gutes Verhandlungsergebnis für die Tierhalter, damit die ab 1.1.24 wissen, woran sie sind. Zumindest die Schweinehalter erstmal und nach der Systematik auch Rindmilch und Eier, Geflügel. Das ist doch viel wichtiger als ausdauerndes Marketing in der Presse. Da ist nicht so mein Ding. Ist vielleicht nicht ganz richtig politisch gesehen, aber ich habe eher Interesse, das jetzt inhaltlich auch umzusetzen, nachdem wir schon so lange daran rumverhandelt haben und wir sind nicht zu Potte gekommen.
Wir haben ja, also unser Präsident hat eben gesagt, wir brauchen ideologiefreie Entscheidungen. Würden Sie sagen, die Koalition entscheidet ideologiefrei?
Also politische Programme sind auch mit Ideologien verhaftet. Das wäre ja albern, wenn ich sage, nein, alle handeln völlig ideologiefrei. Das ist bei allen politischen Parteien so, dass selbst auch die Bauernverbände oder die Vertretung in der Landwirtschaft, oder sie haben auch eine gewisse Ideologie und sagen, das, was ich mir vorstelle, das ist richtig. Deswegen ist es umso schwieriger, aber trotzdem machbar, wenn alle daran interessiert sind, eine Lösung zu finden. Und selbst wenn es drei unterschiedliche Auffassungen sind, und es ist ja keine Raketenwissenschaft, festzustellen, welche unterschiedlichen Auffassungen in der Ampel sind. Aber trotzdem haben wir schon das Baurecht angepasst. Trotzdem haben wir es mit den Emissionen schon hingekriegt. Trotzdem haben wir schon die ersten Eckpunkte gesetzlich festgeschrieben. Das ist mehr, als wir in der letzten Legislatur hingekriegt haben. Und ein verpflichtendes Kennzeichen. Und einen ersten Schritt, mehr ist es nicht, einen ersten Schritt in der Finanzierung. Man muss auch mal ins Gelingen verliebt sein und sagt, ja, das sind schon Schritte, der Rest hat sich damit nicht erledigt, auch nicht der Bereich der Finanzierung, überhaupt nicht. Aber ich kann doch nicht alles liegen lassen, weil ich meine, der erste Schritt der Finanzierung wäre nur da und der Rest nicht mehr. Sondern es ist wichtig zu sagen, ja, das Programm läuft, das nehmen viele Landwirte in Anspruch und deswegen brauchen wir auch noch mehr Geld dazu. Und die Verhandlung, den sehe ich dann auch ganz optimistisch entgegen, weil dann gesehen wird, jawohl, die Transformation in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung wird aufgenommen, aber da muss noch Unterstützung sein und die wird dann auch stattfinden.
Also ich sehe, Frau Mittag ist auch schon mit kleinen Erfolgen jetzt zufrieden. So habe ich das so ein bisschen. Man soll jetzt die Erfolge nicht kleinreden, so will ich es mal sagen. Ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, weil Herr Stegemann, der ist so sehr haut so drauf heute. Er ist in guter Stimmung. Frage ich Sie aber jetzt mal ganz ehrlich. Was ist denn man soll ja nicht so lange in die Vergangenheit gucken, aber trotzdem, man soll ja aus den Dingen lernen aus der Vergangenheit. Was ist denn da schiefgelaufen, dass man nicht weitergekommen ist, als man hätte kommen sollen?
Also ich finde, erstmal in der Analyse sind wir relativ weit gekommen. Also es hat ja die ZKL gegeben, die ja korrespondierend mit der Borchert-Kommission festgestellt hat, wenn öffentlich geforderte Tierwohlmaßnahmen umgesetzt werden, dass es dann auch öffentliches Geld gibt. Das gilt übrigens nicht nur für den Bereich Tierwohl, sondern auch für den Bereich Artenvielfalt. Die Borchert-Kommission wurde ins Leben gerufen. Sie hat gearbeitet. Alles das hat ja stattgefunden, auch unter der alten Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Wie gesagt, wir sind über die letzten Wochen sozusagen, konnten wir das Schiff nicht in den sicheren Hafen segeln. Da hat es ein paar Abstimmungsschwierigkeiten gegeben. Ich will jetzt gar nicht schäbig sein, das alleine dem Koalitionspartner, dem damaligen, in die Schuhe zu schieben. War aber tatsächlich auch beim Thema Baurecht, da gab es wirklich Abstimmungsschwierigkeiten. Am Ende hat das Projekt, haben wir es nicht ganz über die Rampe bekommen. Aber nochmal, wir als Union stehen nach wie vor zu dem Borchert-Konzept und stehen auch nach wie vor zu einer vernünftigen Finanzierung. Will aber jetzt nichts wiederholen, will vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, auch wenn Sie mich nicht direkt danach gefragt haben. Sie haben gerade das Stichwort Ideologie. Nein, das ist mir jetzt nochmal wichtig, weil ich finde, das ist in der Gesamtbetrachtung schon wichtig. Und das geht jetzt auch überhaupt nicht gegen die SPD. Sie haben ja gefragt, ist die Ampel ideologiefrei? Ich mag den Begriff Ideologie eigentlich gar nicht, weil es jemanden in einen politischen Wettbewerber sozusagen im Vornherein disqualifiziert. Ich finde das demokratisch nicht immer fair. Aber ich glaube schon, dass Parteien auch Lebenslügen entwickeln können, in die sie so verliebt sind, dass sie davon nicht mehr abgehen. Und ich glaube, dass bei den Grünen eben zwei Lebenslügen ein Stückchen weit ganz stark um sich greifen. Einmal ist es das schwierige das Marktverständnis. Also Sie glauben, eine Welt mit weniger Tierhaltung, mit weniger Fleisch sei eine bessere Welt. Das will ich gar nicht weiter bewerten. Ich habe dazu eine andere Haltung. Aber Sie versuchen, dieses Ziel umzusetzen, indem Sie das Angebot an Fleisch zurückdrängen. Das tun Sie subtil. Das tun Sie subtil, indem Sie zum Beispiel das Borchert-Konzept jetzt auch ein Stückchen weit sabotieren und nicht nach vorne bringen wollen. Das tun Sie durch viele Maßnahmen. Also von daher sind Sie nicht orientiert darin, die Nachfrage zu erhöhen. Nur dann kann ein Markt funktionieren, wenn die Nachfrage da ist. Das wäre ja auch bei den 30% Ökoforderungen nach Ökobetrieben. Kann nicht funktionieren, wenn ich nur das Angebot erhöhe. Ich muss die Nachfrage erhöhen. Das ist das eine Thema des Marktverständnisses. Das andere Thema ist das Thema Extensivierung. Für die Grünen ist nur das wirklich nachhaltig und auch ökologisch vertretbar, was extensiv ist. Das heißt, wir müssen Landwirtschaft, wir müssen Tierhaltung zurückdrängen, wir müssen aber auch Ertragspotenzial zurückdrängen, wir müssen Pflanzenschutzmittel rausnehmen, wir müssen die Düngung zurückdrängen und alle diese Extensivierung, nur Extensivierung ist gut. Und ich glaube, da braucht es ja mehr Offenheit, mehr Technologieoffenheit, um wirklich die Herausforderungen, die es auch zweifelsfrei gibt, um diese auch zu erarbeiten. Und ich glaube, dass diese Lebenslügen, so nenne ich sie, und ich nehme Ihnen auch ab, dass Sie selbst davon überzeugt ist, dass das Ihre Wahrheit ist, aber das führt dazu, dass man am Ende so weit auseinander ist in wesentlichen Fragen und dann auch so ein ja, Tierhaltungskonzept für die Zukunft eben nur halbherzig über die Rampe bringen kann.
Also das reißt ja jetzt nochmal einen ganz neuen Themenkomplex. Ich müsste jetzt eigentlich die zwei, die gleich noch für die Podiumsdiskussion vorgesehen sind, müsste ich jetzt dazu holen, aber aufgrund der zeitlichen Begrenzung, die Sie hier haben, werden wir das nicht hinbekommen. Das ist schade, aber wir greifen das gleich auf. Ich werde dann für Sie sozusagen die Rolle des Politikers übernehmen. Ich versuche es dann mal. Ja, der Vorteil ist ja, ich brauche nicht gewählt zu werden. Ne? Das kann ich. Das ist dann einfacher. Aber ich trotzdem nochmal die Frage, und dann kommt sofort hier jemand aus dem Publikum noch dran. Da muss ich mal eben das Handzeichen nur sehen. Erstmal da hinten und dann können wir es hier vorne, dann hier vorne auch noch. Sie haben das so schön gesagt, ja. Jetzt habe ich es vergessen. Da hinten haben wir eine Frage oder einen Kommentar.
Ja, moin, ich bin Albert Brun, also deswegen erstmal schön nach vorne, immer da vorne. Ich komme von der Firma Nagel aus Hamburg und ich dachte mir, ich bin ja noch ein bisschen jünger betagt als viele hier im Raum und deswegen äußere ich mich mal, weil es wird ja immer nach der Stimme der jungen Generation gefragt, deswegen bin ich jetzt einfach mal aufgestanden und mir ist so ein bisschen blöd aufgestoßen, was Frau Mittag gesagt hat mit dem Schützenfest. Weil ich muss sagen, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke und auch beruflich, ich komme aus der Lebensmittelindustrie, bin jetzt hier in der Futtermittelbranche gelandet, also habe einen relativ guten und breiten Überblick. Ich bin jetzt nicht irgendein Jungspund, der keine Ahnung hat, sondern ich weiß ziemlich genau, was abgeht. Und dementsprechend muss ich ganz klar sagen, es ist ja schön, dass irgendwelche Bauern sich auf dem Schützenfest noch eine Bratwurst holen. Wir haben eine Landflucht, immer mehr Leute ziehen in die Stadt, da sind viele junge Leute. Und wir wollen ja auch die jungen Leute abholen, die Politik will ja auch die jungen Leute abholen. Und bei den jungen Leuten kann ich sagen, da ist es genauso wie heute bei der ganzen Diskussion, es gibt immer nur entweder oder. Und dementsprechend ist das große Thema Fleisch oder nein. Das Thema der Reduktion ist leider gering. Meiner Meinung nach wäre das die Lösung, die goldene Mitte. Und dementsprechend wollte ich eigentlich Sie nur mal darauf hinweisen, da so ein bisschen mehr Awareness aufzuweisen, dass es nicht einfach mal so salopp ist, ja, alle essen ja Bratwurst und das geht auch fröhlich so weiter und beim Schützenfest stehen doch eh alle direkt bei der Bratwurst. So ganz so sehe ich das nicht. Ich bin da eher bei Herrn Stegemann, dass ich ganz klar sagen muss, dass mir da die Maßnahmen fehlen, das Fleisch wieder attraktiv zu machen. Schweinefleisch ist wahnsinnig unattraktiv, gilt als mega ungesund. Das Regal für die Plant-Based-Produkte wird immer größer. Also ich sehe hier auch eine ganz subtile Vorgehensweise gegen das Fleisch. Und ja, da wollte ich mich einfach nur mal für Herrn Stegemann stark machen und Sie dazu auffordern, da vielleicht so ein bisschen mehr Vorsichtigkeit für die jungen Leute an den Tag zu legen. Ja.
Okay, sollen wir mal kurz sammeln oder sollen sofort antworten?
Ja, wenn, dann müssen wir gleich darauf antworten. Entweder haben Sie sich mal klassisch missverstanden oder missverstehen wollen. Es geht darum, dass in der Öffentlichkeit so teilweise, ich glaube eher in Städten, dargestellt wird, als würden jetzt alle nur noch vegan und vegetarisch leben und das ist im ländlichen Raum anders. Es geht um eine Angebotsmöglichkeit. Das kann jeder, sollte das für sich entscheiden. Und wenn uns teilweise, wir würden ja immer nur in Berlin agieren, nee, so ist es nicht, gesagt wird, also früher oder später wird alles vegan oder vegetarisch sein, so ist es nicht, weil noch sehr viel und gerne auch Fleisch gegessen wird. Und das ist völlig in Ordnung. Das hat nicht Land oder Stadt gegeneinander auszuspielen, jung gegen alt. Genau das soll doch nicht passieren. Und nur, dass man sagt, das wird nicht mehr unterstützt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich da zustimmen würde, was jetzt Albert da erzählt hat, aber haut immer einen raus. Dann würde ich dann sagen, es soll für jeden Landwirt die Möglichkeit bestehen, zu entscheiden, was das Beste für sein Gehöft ist und auch für die Menschen zu eine Bandbreite an Essen, an gesunden Essen haben. Wir können auch gleich noch eine Debatte machen, dass über 50% der Lebensmittel werden in Privathaushalten weggeschmissen. Was hat das denn damit zu tun? Es sind auch viele tierische Lebensmittel dabei. Das ist ein Verlust. Wie geht man damit um? Wie kann man den reduzieren? Und wie kann man dann auch sagen, aber es ist doch wichtig, gute Lebensmittel zu essen? Das ließe sich beliebig noch ausbauen, aber es hat eben nicht damit zu tun, die eine Truppe gegen die andere auszuspielen.
So, na, unbedingt. So, ich würde sonst noch eine Frage dazu nehmen. Alles gut. Ja, Frau Werner, glaube ich, ne?
Bin ich zu hören? Ja, danke schön. Angela Werner, mein Name, komme vom Feed Magazine. Ich habe jetzt mal, ich möchte mal vielleicht einen ganz anderen Punkt noch aufmachen, bevor Sie beide wieder weg müssen. Der Herr von Kramon-Taubadel hat in seinem Vortrag gesagt, die Preise müssen einfach teurer werden, weil wir schlichtweg sowas wie Umweltleistung und so weiter mit einpreisen wollen, müssen auch irgendwie die ganzen klimarelevanten Aspekte auch. Ich habe verstanden, auch von Ihnen beiden, dass Sie auch die Landwirte darin unterstützen wollen, dass sie auch einfach ihre Umweltleistungen bezahlt bekommen. Und egal, ob jetzt die Finanzierung für die Tierhaltung jetzt schon 100% stehen oder auch nicht. Meine Frage ist einfach, wie bringen Sie das an die Menschen, an die Konsumenten, an die Verbraucher? Weil das ist ja eigentlich der Punkt, um den es geht, dass man den Konsum sozusagen und die Konsumenten dazu bewegt, dass sie verstehen, Umweltleistungen zu bezahlen, auch eine gute Tierhaltung zu bezahlen. Wie stellen Sie das an? Egal, Partei und egal welche Partei.
Stegemann zuerst, Frau Mittag.
Ehrlich gesagt bin ich da relativ desillusioniert. Und zwar gibt es dort auch wissenschaftliche Studien, die genau das belegen. Die Hochschulstudie Osnabrück kennen Sie. Die ist einige Jahre alt. 85% der Menschen kaufen lediglich nach einem Label ein und das ist das Preisschild. Und nur 15% waren in der Vergangenheit bereit, etwas mehr Geld für etwas mehr Tierwohl, für etwas mehr Nachhaltigkeit zu zahlen. Der Trend ist in der Inflation sogar rückläufig. Die Leute, und das kann, muss man ihnen auch nachsehen, nicht jeder verdient so gut wie ein Unternehmer oder wie andere wohlhabende Menschen, sondern viele Menschen müssen halt am Ende des Monats schauen, wie sie zurechtkommen und kaufen deswegen auch nach Preis ein. Am Ende ist es so, wenn sich ein Markt, und wir haben offene Märkte, wir haben unsere Agrarpolitik in Europa immer weiterentwickelt, wollten liberalisierte, offene Weltmärkte. Wenn wir uns aber in offenen Märkten befinden, wir dann aber andererseits durch Ordnungspolitik, ob national oder auch europäisch, wir bleiben ja trotzdem in internationalen Märkten, dann wird es schwierig, dann sinkt die Wettbewerbsfähigkeit und das Sinken der Wettbewerbsfähigkeit führt zur Verlagerung der Produktion ins Ausland. Da haben Sie dann überhaupt keinen Zugriff mehr auf Tierwohlaspekte, auch nicht auf soziale oder andere Nachhaltigkeitspunkte. Deswegen, und das war ja der Sinn, und deswegen bringe ich immer die ZKL und Borchert zusammen, das war ja die Erkenntnis, auch übrigens die Partei, fraktionsübergreifende, aber auch eine Erkenntnis aller Stakeholder zu sagen, okay, wenn wir eine andere Art von landwirtschaftlicher Produktion haben wollen, dann müssen wir eben auch bereit sein, diese Umweltkosten gesamtgesellschaftlich zu tragen. Wir können vielleicht einen kleinen Teil den Unternehmern zumuten. Wir sind ja auch in der chemischen Industrie, haben wir uns ja auch in Deutschland gewandelt, sind trotzdem zumindest bis vor einigen Jahren noch wettbewerbsfähig gewesen. Da hat es eben einen Wandel gegeben. Teil kann das Unternehmen tragen, aber die Landwirtschaft kann nicht alles tragen. Und das, wir sehen, die Zahlen sind jetzt weg, wir sehen doch, was passiert, wenn man die Landwirte alleine lässt. Durch Ordnungsrecht permanent Knüppel zwischen die Beine werfen, erwarten, dass man all das umsetzt, was der Verbraucher aber eben nicht bereit ist zu zahlen. Das ist ja der Punkt. Und ich glaube, diese Appelle nützen am Ende nichts. Ich würde es mir wünschen, aber es ist leider sehr, sehr begrenzt. Wir brauchen hier deswegen Unterstützung. Borchert ist ja nur ein Beispiel für die Tierhaltung. Wir brauchen auch solche Fragen in Sachen Artenvielfalt, Zukunft der neuen GAP. Da müssen wir eben Nachhaltigkeitsaspekte eben auch unternehmerisch sinnvoll so anbieten, dass es jemand auch macht. Wenn wir einfach glauben, dass es quasi ein Ehrenamt ist, dann wird es irgendwann nicht mehr stattfinden. Und das, ehrlich gesagt, das vermisse ich. Und auch wenn Sie jetzt wieder sagen, ich hau nur drauf. Aber das ist ja ehrlich gesagt diese Verlogenheit dieser Ampel, dass sie immer diese Forderung aufstellt, aber nicht bereit ist, dann den Preis dafür auch zu zahlen. Und das muss sich ändern.
Ja, also wir zwei sind ja ganz lieb, ne? Aber ich möchte trotzdem, und dann ist der Nächste dran, ich finde, ja, er wird es ja nicht zahlen. Herr Stegemann hat eigentlich gesagt, er zahlt es nicht.
Ich glaube, ich will es noch mal gerne zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass der Verbraucher ist nur in einem sehr dünnen quantitativen Bereich bereit zu zahlen. Das macht er im Biosegment, vielleicht noch in Stufe 3. Alles andere können Sie ehrlicherweise vergessen. Sondern wenn Sie das bezahlt haben wollen, dann muss der Staat in die Bresche springen, über Borchert, über langfristige Konzepte bei den Anlagevermögen, sprich bei den Investitionen, muss es Investitionszuschüsse geben, wie von der Borchert-Kommission erarbeitet, und eben, wenn ich dann eben Kostennachteile, Wettbewerbsnachteile bei den variablen Kosten habe, muss der Staat eben mit reingehen, ob wir das nun wollen oder nicht. Wenn wir es nicht machen, ich bin als Freund der Marktwirtschaft, ich kann Ihnen das sagen, ich bin kein Freund von neuen Subventionstatbeständen, aber wenn wir es nicht machen, wird die Abwanderung der Tierhaltung, die Abwanderung der Produktion weiter stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass es, der Begriff ist etwas aus der Mode gekommen, aber ich glaube, dass wir keine Alternative dazu haben, wenn wir es wirklich ehrlich meinen mit unserer Branche. Und deswegen geht es, glaube ich, nicht anders.
Frau Mitter.
Da halten wir uns tatsächlich auch an die Konzeption von der Borchert-Kommission, wo das auch entsprechend aufgeführt ist, über mehrere Ebenen. Und weil es erstmalig ein Label ist, wo alle tierischen Erzeugnisse auch in ihrer Verarbeitung gelabelt werden, aber auch wo das Fleisch in der Wurst ist, so verteilen sich die Kosten. Und das Interesse bei Verbrauchern an einem Labeling und für Tiere was zu zahlen, ist groß. Die Willigkeit zu zahlen relativ klein. Und wenn die Preissprünge nicht so groß sind, dann sonst wird es so viele privatwirtschaftliche Labels ja gar nicht geben. Da haben wir uns auch auf die Erkenntnisse und die Debatten der Borchert-Kommission verlassen. Und ich denke, das steht eigentlich immer noch. Die Preissprünge dürfen nicht so groß sein. Es müssen gesichert Investitionszuschüsse finden statt. Es muss gesichert werden durch eine Systematik, dass der Landwirt seinen Mehraufwand bekommt. Und es wird eine ganze Weile dauern, tatsächlich dieses Label auch einzuführen. Da geht man so von mehreren Jahren aus, bis es sich sozusagen auch in der Bevölkerung deutlich geworden ist, dass das ein staatliches ist und nicht ein privatwirtschaftliches und dass es ein verlässliches ist. Und man hat eigentlich nur einen Aufschlag. Man kann das nicht über Jahre irgendwie machen und deswegen müssen alle drei Nutztierarten rein, damit es auch für Geflügelfleisch und für Milch und für Eier auch gilt. Da halten wir uns an den Fachverstand von der Borchert-Kommission, die gesagt haben, auf diese Art und Weise wäre es möglich. Und ich denke, das kann ja nicht verkehrt sein. Es ist eine Riesenveränderung im Bereich der Tierhaltung, aber dass den Landwirten das erst möglich gemacht werden muss, können wir nachvollziehen. Deswegen gibt es ja Investitionszuschüsse und deswegen wollen alle drei Nutztierarten daran teilnehmen und auch zum Thema Landwirtschaft und sozusagen die Komponenten, die noch kommen. Nein, da sind wir uns einig. Das kann nicht immer der Landwirt alles bezahlen. Und deswegen gibt es Energiewirte als Landwirte, es gibt Klimawirte und auch im Rahmen der CO2-Zertifizierung werden Landwirte noch andere Möglichkeiten haben. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, ich könnte jetzt auch noch was dazu sagen, aber wir haben ja auch noch Wortmeldungen, die sollen ja auch drankommen. Das ist jetzt erstmal da hinten, rechts von hier aus.
Genau, mein Name ist Maria Mester, ich bin zwischen Mischfutter und Landwirtschaft unterwegs und es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig Sie über Realität reden. In vielen Bereichen Deutschlands, ja, das Baugesetz ist durchgekommen, aber ja nicht vom Bundesrat. Also aktuell wissen die meisten Landkreise noch nicht mal, ob man zum 14. September, wo der Saunstall umgebaut werden muss, ob es da eine Genehmigung gibt. Von offenen Stallhaltungen mit Freiluft oder sonst was ganz zu schweigen. Sie reden immer darüber, dass wir alle Subventionen brauchen. Wir brauchen erstmal eine Klarheit. Und Frau Mittag, wenn Sie unseren Betrieb die nächsten 4 Jahre schaffen umzubauen, dann sind Sie herzlich willkommen und können gerne kommen. Aber dazu müssten Sie das Baugesetzbuch endlich mal so ändern, dass man überhaupt eine Chance hat.
Hier links nochmal.
Ja, ganz kurz. Einmal finde ich das gut, dass Sie seitens FDP den Leuten noch ihre Wurst zugestehen. Ich war letztes Jahr im Oktober im Bundeslandwirtschaftsministerium und durfte erleben, dass man uns oberlehrerhaft dazu zwingt, als Gäste vegetarisch zu essen. Ich durfte dann zuschauen, wie man am Ende 2/3 des Buffets abgeräumt hat. Ob das nachhaltig war, weiß ich nicht. Wenn Sie beim Kochduell auf Vox abends gucken, dann ist immer der schneidet gut ab, der dann für die Vegetarierin oder für den Vegetarier extra kocht. Also ich hätte mir auch da die Gastfreundschaft etwas anders vorgestellt. Und jetzt nochmal zu dem Thema mit den Würsten. Sie müssen ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen bei Ihren Entscheidungen oder bei Ihrer Entscheidungsfindung und zu Entscheidungen kommen. Denn ich glaube, der Bratwurstbude auf dem Schützenfest, der ist das egal, wo die Wurst herkommt. Aber dem deutschen Schweinehalter, der dafür das Schweinefleisch erzeugt, dem Schlachtbetrieb, wo Leute in Deutschland arbeiten und Werte erzeugen, dem Zerlegebetrieb und dem Wursthersteller, dem dürfte das nicht egal sein, ob die Bratwurst dann demnächst aus Polen, Tschechien, Ungarn oder sonst woher kommt, wo vielleicht der Umgang mit Fleisch noch ein etwas anderer ist. Also ich würde Sie schon darum bitten, dass Sie in der Koalition Geschwindigkeit aufnehmen und Entscheidungen treffen, denn Planungssicherheit ist das Wort der Zeit.
Hier rechts nochmal Herr Einberger. Und Herr Einberger, bitte denken Sie, Sie kommen ja aus Bayern und die hier aus Norddeutschland, Sie müssen so sprechen, dass Sie verstanden werden.
Zur Not antworten wir auf Plattdeutsch.
Ja, es war akustisch, ist es eben nicht richtig rübergekommen. Ja, machen Sie einfach.
Weißt du, jetzt geht's gut. Ja. Also normalerweise versteht mich jeder, der mich verstehen will. Also ich hoffe, dass es auch hier der Fall ist. Ich habe eine Frage eher ein bisschen anders. Ich möchte einen anderen Aspekt reinbringen. Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen die Sicherheit der Ernährung in Deutschland am Herzen liegt und dass Sie das auch wollen. Das ist, denke ich, auch im Bereich Ihren Aufgaben. Ich möchte einen anderen Aspekt reinbringen. Mir geht es um die Fläche. Wir wissen, dass wir jeden Tag über 50 Hektar verbrauchen. Jeden Tag werden die verbraucht. Und es ist nicht nur steiniger Boden oder sonst irgendwas, sondern es ist auch gutes Ackerland. Aber insgesamt würde ich sagen, kann es einfach nicht sein. Wir leben, wenn wir endlich viel Fläche zur Verfügung hätten, wir konsumieren in dem Bereich wie wahnsinnig. Das ist Wahnsinn, was hier passiert mit über 50 Hektar jeden Tag. Und dann beschweren wir uns auch gleichzeitig, dass wir zu wenig Grundwasser haben, dass wir zu viel Oberflächewasser haben, dass Überschwemmungen stattfinden, all diese Dinge. Wann stoppen Sie diesen Flächenfraß? Das würde mich interessieren.
Das ist jetzt, ja, also das ist auch wichtig für uns Futtermittelhersteller. Wir müssen ja wissen, ob wir die Fläche haben oder woher es kommt.
Also, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dazu kann man drei Punkte sagen. Einmal, Flächenverbrauch ist ja ein oft problematisiertes Thema, wie Sie es auch getan haben. Ist ähnlich wie mit dem Bürokratieabbau. Verstehen Sie, Bürokratieabbau können Sie auch nicht für sich organisieren, sondern Bürokratieabbau bekommen Sie wirklich langfristig nur dann hin, wenn Sie bei jeder neuen Verordnung, bei jedem neuen Gesetz Acht darauf geben, dass weniger Bürokratie entsteht, weil ja Bürokratie in jedem Punkt entsteht. Und im Grunde genommen beim Flächenfraß haben Sie auch ganz viele, insbesondere auch bei den Kommunen, Sie haben ja ganz viele kleine Raupen sozusagen, die Fläche dann wegfressen. Aber es gibt ein paar große Punkte. Und das ist der zweite Teil der Wahrheit, Bundeskompensationsverordnung. Also was ich bis heute nicht verstehen kann, dass wenn wir zum Beispiel bei den Stromtrassen, die wir ja brauchen, um den Strom vom Norden in den Süden zu transportieren, für mich ist das an und für sich schon ein ökologisches Projekt, weil das ja ein Projekt ist, was ja zur Erledigung der Energiewende dient. Wenn wir aber diese Trassen jetzt noch weiterhin vierfach kompensieren müssen, dann sage ich, es ist wirklich schwachsinnig und komplett übertrieben. Wir haben das immer wieder auch in der alten Legislatur angesprochen. Wir haben gesagt, wir müssen in der Bundeskompensationsverordnung eben diese Bundeskompensation verändern. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um die Versiegelung. Ich weiß, Flächenverbrauch aus der Landwirtschaft ist jetzt nicht nur Versiegelung, sondern eben aber auch landwirtschaftlichen Flächenverbrauch können wir damit ein Stückchen entgegenwirken. Und wir müssen Acht darauf geben, auch bei aller Notwendigkeit des Umbaus des Energiesektors, dass wir jetzt nicht gute landwirtschaftliche Fläche an Flächenphotovoltaikanlagen verlieren. Da gibt es auch eine Diskussion, die bekommen Sie auch mit. Wir als Agrarpolitiker setzen uns als Union zumindest dafür ein, dass wir gute Agrarflächen nicht an Flächenphotovoltaik unnötigerweise verlieren. Da hat es jetzt ein paar Entscheidungen von Habeck gegeben, die ganz weit in das Kommunalrecht hineingehen, die den Paragraph 28 extrem beschneiden. Das darf so nicht weitergehen. Also von daher, wir müssen wirklich, wie Sie sagen, Acht geben, dass wir die Ernährungssicherung und die Grundlage dafür, das ist die Agrarfläche, dass wir die schonen und schützen. Aber ganz einfach ist es bei der Versiegelungsthematik ehrlicherweise nicht.
So, ich muss jetzt leider für diejenigen, die sich noch zu Wort gemeldet haben, sagen, ich kann Sie leider nicht mehr dran nehmen, aus zeitlichen Gründen, müssen wir auch verstehen, für die Beteiligten und auch für unsere Zeit. Sie haben aber eine gute Gelegenheit natürlich jetzt hier bekommen, nachdem Sie die Personen kennengelernt haben, das Gespräch aufzunehmen. Ich glaube, die Abgeordneten freuen sich immer, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Das ist ja sehr wichtig, alltäglicher Dialog. Und nutzen Sie also diese Gelegenheit. Und wir sagen übrigens als DVT auch immer, ladet die Abgeordneten zu euch in die Betriebe ein, weil da sieht man dann in der Praxis, was abgeht, sage ich jetzt mal, besser als sozusagen im Schreibtisch. In Berlin sind die sowieso immer so hochgestapelt mit Akten, da sieht man sich nicht mehr richtig. Insofern ist das auf dem Betrieb genau richtig. Ja. Und ich weiß, dass Sie das auch beide machen und dass Sie auch schon in unseren Betrieben gewesen sind und auch sein werden. Also ganz herzliche Einladung schon mal vorweg. Frau Mittag zu diesem Thema noch und dann haben wir ja auch schon die Abschlussrunde.
Ja, also Flächenversiegelung, da sind wir weitgehend einig. Am Ende entscheidet immer noch der Landwirt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Debatten, auch in der Landwirtschaft, weil geguckt wird, was ist besonders attraktiv, für was kann ich meine Flächen nutzen. Das Zweite ist, wir sind in Bundesländern aufgeteilt. Da gibt es, natürlich können wir denen nicht das Recht wegnehmen, dass sie da ihre Raumordnungsplanung machen. Und auch in den Kommunen, die entscheiden vor Ort, was mit den Flächen gemacht wird. Das kann man nicht bundeseinheitlich da abnehmen. Das ist aber eine Debatte. Es wird auch, Land wird auch sehr als Investitionsmenge gerne genutzt. Und was wird dann mit dem Acker gemacht? Teilweise auch hochwertig, aber nicht so genutzt, wie man es nutzen könnte. Das ist eine Debatte, die wir schon einige Jahre führen. Und die jetzt an Geschwindigkeit noch aufgenommen hat, ist das als Problem erkannt, kann man sagen. Aber es gibt da höchst, höchst unterschiedliche Interessen, je nachdem, in welchem Bereich man sich da gerade unterhält.
Ja, und damit möchte ich gerne die Runde beenden hier und sagen, was wünschen Sie sich, Frau Mittag, für die nächsten, ich muss jetzt mal gerade überlegen, wann ist denn die Wahl, in zwei Jahren, was wünschen Sie sich für die nächsten 2 Jahre? Wir haben nämlich unsere Mitgliederversammlung schon für in 2 Jahren festgelegt. Insofern können wir da sozusagen eine Bilanz ziehen. Was wünschen Sie sich für die nächsten 2 Jahre?
Ja, die Projekte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dass wir die dann auch tatsächlich umgesetzt haben, möglichst bis Ende des Jahres, damit die auch schon bis dahin in die Umsetzung kommen. Weil es natürlich, ich kann das nachvollziehen, ganz dringlich ist, tatsächlich die Tierhaltungskennzeichnung und alle mit seinen Folgewirkungen auch sozusagen ins Laufen bringen und nicht nur über 4 Jahre lang über die gesetzlichen Grundlagen zu verhandeln. Das wäre schön, wenn man dann schon die ersten positiven Ergebnisse hätte und wenn man dann in dieser Versammlung ist, dass sie sagen, Mensch, wir waren ganz skeptisch, was da wohl draus werden würde, aber es ist doch besser geworden als befürchtet. Das wäre eine coole Sache. Dankeschön.
Und Herr Stegemann, was wünschen Sie sich?
Ja, ich wünsche mir mehr Verständnis beziehungsweise mehr Verhältnismäßigkeit, gerade wenn es darum geht, den Markt zu verstehen und vom Markt her, von der Nachfrage her zu denken. Das wäre, glaube ich, der erste wichtige Rat. Und der zweite, tatsächlich eben Extensivierung nicht als die Krönung von landwirtschaftlicher Entwicklung zu sehen, sondern die Ressourceneffizienz in den Fokus zu stellen. Ich glaube, dann wäre schon vielen geholfen.
Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir machen jetzt die nächste Umfrage, die darf ich mal bitten, dass Sie die kurz mal zeigen. Und zwar die zweite Umfrage, die lautet nämlich beim Thema Tierernährung der Zukunft. Welche Themen sollten aus Ihrer Sicht mehr Raum einnehmen? Wenn Sie jetzt bitte wieder mit dem QR-Code da rangehen und dann können Sie jetzt verschiedene Themen eingeben. Sie brauchen nicht nur eins eingeben, Sie können mehrere Themen eingeben. Welche Themen sollen nach Ihrer Auffassung mehr Raum einnehmen? Da müsste jetzt was, also es sind schon, und Sie können jetzt auch sehen, die Begriffe, die größer sind, sind häufiger genannt worden. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema oder eine gute Arbeitsliste, die wir gleich in der Diskussion auch weiter verwerten. Die Zahl wächst jetzt immer an und auch die Schwerpunkte der Themen. Sie sehen also, wir haben hier schon ein paar ganz interessante Sachen bei antibiotikafrei 5D. Das ist ja die Kennzeichnung für in Deutschland produziert und geschlachtet. Nachhaltigkeit steht weiterhin ganz oben. Vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch den Titel. Wir haben aber schon eine ganz schöne Bandbreite von Themen eigentlich, die wir jetzt hier sehen. Das finde ich doch schon ganz gut. Und das ist eigentlich ein ganz gutes, das sind schon mal ganz gute Arbeitsthemen und ich darf deswegen schon mal, Sie können sich gerne schon mal setzen und während des Setzens nochmal noch weitere Begriffe eingeben. Und ich darf jetzt auf der Bühne herzlich begrüßen Michael Berger vom WWF Deutschland und Amos Venema, den wir eben schon mal gesehen hatten. Und ich darf den Präsidenten noch dazu bitten, damit wir hier drei nicht so alleine stehen, und darf Sie alle drei bitten, noch hier mit oben ans Podium zu kommen. Ja, bitte. So, ja, die Liste kann weitergeführt werden. Erstmal darf ich ganz herzlich begrüßen Michael Berger. Michael Berger ist beim WWF Deutschland Referent für nachhaltige Landwirtschaft. Und er hat selbst Agrarwissenschaft studiert an der BOKU in Wien und auch in Berlin, hat da seinen Master gemacht, beschäftigt sich mit dem Konflikt Umweltschutz, Landwirtschaft. Und ich würde gerne einfach mit Ihnen mal anfangen und auch Ihnen die Gelegenheit geben, nachdem die Politiker jetzt so lange gesprochen haben, auch einmal ein Statement aus Ihrer Sicht zu geben. Was bedeutet für Sie nachhaltige Landwirtschaft? Sie beschäftigen sich ja intensiv auch beim WWF damit. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn Sie einfach mal auch in Ruhe, ich unterbreche Sie auch nicht, ja, ein wenig aus Ihrer Sicht erläutern können, wie Sie das Thema sehen und einordnen möchten.
Ja, prima. Vielen Dank. Ich nehme an, ich bin zu hören. Ich kann schon vorausschicken, ich bin kein Politik- und kein Rhetorikprofi, aber ich versuche mein Bestes und ich freue mich sehr über die Einladung und über die Gelegenheit, hier kurz unsere Vision oder unsere Vorstellung einer Landwirtschaft der Zukunft zu skizzieren. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ich stehe jetzt hier allein auf weiter Flur und bin so ein bisschen der Buhmann, der Öko-Typ, auf den jetzt alle einhauen. Umso mehr freue ich mich sehr, dass hier die Nachhaltigkeit ganz oben steht. Und was bedeutet Nachhaltigkeit für uns als Umweltschutzorganisation? Das möchte ich jetzt nochmal etwas erörtern. Ein Begriff dabei ist die Effizienz, gerne nochmal hinterfragen möchte, ob wir davon auch wirklich den richtigen Begriff haben. Das soll jetzt mal eine etwas provokative Frage sein. Aber anfangen möchte ich gerne mit der Ausgangslage. Wo befinden wir uns? Herr Professor Cramon Taubadel hat mir da schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Also wir sind ja auch eine Organisation, die wissenschaftsbasiert arbeitet, dementsprechend mit den Analysen zu 100% oder 90% übereinstimmt. Er hat gestartet mit den planetaren Grenzen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, vor 2-3 Wochen wurde ein neuer Bericht vorgestellt, der diese planetaren Grenzen nochmal analysiert und guckt, wo stehen wir denn da heute. Und die schlechte Nachricht ist, dass wir, seit es dieses Konzept der planetaren Grenzen gibt, auf keinem guten Wege sind. Nämlich 6 dieser planetaren Grenzen, die dort definiert wurden, wurden bereits überschritten. Das heißt, die Menschheit hat global den sicheren Handlungsspielraum einer Wirtschaft der Zukunft bereits verlassen. Klimawandel haben wir ja schon gehört, aber es geht eben auch um Biodiversität, es geht auch um globale Nährstoffkreisläufe. Globale Grenzen ist nicht nur ein globales Phänomen, das findet auch hier in Deutschland statt. Ich habe hier extra noch mal eine Zahl rausgesucht, 65% der Arten in Deutschland befinden sich in einem schlechten bzw. in einem ungünstigen Zustand. Die Landwirtschaft ist von Klimaveränderungen betroffen, das haben wir auch schon festgestellt. Das gehört natürlich zu den Ausgangsvoraussetzungen, Bedingungen dazu. Und ich bin sehr dankbar, dass das vorhin eben angesprochen wurde. Wir verlieren tagtäglich Boden, also 50 Hektar pro Tag sind 20.000 Hektar pro Jahr, größtenteils Ackerland oder landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Und ich hatte gerade eben aufgehört, als Frau Mittag meinte, es läuft mir die Nase, am Ende entscheidet der Landwirt. Das stimmt, denke ich, würde ich auch sagen, aber wir haben 60% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist unter Pacht in Deutschland. Und ich komme aus der Gäubodenregion, wo BMW vermutlich demnächst ein 160 Hektar Fertigungsanlage für Batterien hinstellen wird, auf 80er Ackerböden. Wir kennen das aus der Magdeburger Börde. Und da ist es eben nicht der Landwirt, der entscheidet, wo die Fläche hingeht, sondern es ist der Verpächter. Und der Verpächter sitzt häufig ganz woanders und interessiert sich eben nicht dafür, was passiert da eigentlich in der Region und was passiert mit gutem Ackerboden. Deswegen, das ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich glaube, es ist einfach fahrlässig, so viel Fläche zu verschwenden. Ist ja nicht verschwendet, aber sie ist nicht mehr rückholbar. Wir haben schon gehört, es werden immer mehr Hungernde, oder nicht immer mehr, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl von Hungernden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir mit der Fläche um, die uns zur Verfügung steht oder die wir bewirtschaften. Und hier kommt These, wir gehen sehr ineffizient damit um. Auch hier in Deutschland, in Europa, denn wenn wir sehen, dass wir auf der Ackerfläche 40% der Ackerfläche für Tierfutter verwenden, global, glaube ich, ist es ungefähr, gehen ungefähr 40% des Getreides in die Tierernährung, das wissen Sie alle besser als ich. Jedenfalls werden 90% der Futtermittel auf Ackerland produziert. Und es wurde ja auch schon erwähnt, dass wir bei Getreideversorgung durchaus zukünftig aufgrund des Klimawandels oder auf geopolitischer oder pandemischer Voraussetzung vielleicht wirklich in eine Getreideunsicherheit geraten. Und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, sind wir so gut beraten, einen großen Teil dieses Getreides erstmal durch die Tiermägen zu schicken, bevor wir es den Menschen verkaufen, anbieten. Effizienz ist ja quasi Input, wie viel Input, Input-Output sozusagen. Und ich meine, wir gehen ineffizient um, wenn wir die ganzen Parameter, die ja bereits beschrieben wurden, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, wenn wir diese Parameter nicht mit einberechnen, wenn wir uns einen 200 Hektar Rapsschlag angucken, dann mag das vielleicht betriebswirtschaftlich effizient sein, aber volkswirtschaftlich ist es nicht effizient, weil auf diesen 200 Hektar eben nur eine Funktion erfüllt wird, eine Funktion von diesen vielen, wir eigentlich in der Landwirtschaft erfüllen könnten. Energie wird, haben wir gehört, wir haben Biodiversitätsschutz gehört, wir haben gehört, dass die Landwirtschaft in der Lage ist, Kohlenstoff zu speichern. Aber wenn wir da einfach nur 200 Hektar Raps anbauen, dann wächst da halt auch nur 200 Hektar Raps und andere Funktionen werden nicht erfüllt auf dieser Fläche. Deswegen meine provokative These, das ist ineffizient. Ich habe es gerade erwähnt, das Gute ist, dass die Landwirtschaft eben für viele Herausforderungen die Lösung parat hat, nur fehlt derzeit eben noch die Honorierung. Also es wird noch viel zu wenig angereizt, dass Landwirte tatsächlich mehr auch profitieren von den Ökosystemdienstleistungen, die sie tagtäglich schützen. Ja, genau, jetzt haben wir ja hier die Tierhaltung. Ich bin wahrlich kein Tierhaltungsexperte, aber natürlich haben wir auch eine Haltung zur Tierhaltung oder auch eine Vorstellung, wie es damit in der Zukunft weitergehen wird. Ich freue mich sehr, dass vorher dieser Einwurf kam, wir denken zu viel schwarz und weiß, wir denken zu viel Fleisch oder kein Fleisch. Es wird einen Mittelweg geben. Auch der Bratwurststand da auf dem Volksfest, da würden Sie mich wahrscheinlich auch als Ersten finden, weil ich einfach sehr gut, sehr gerne Bratwurst esse. Und es geht wirklich nicht darum, den Leuten ihre Bratwurst wegzunehmen, sondern einfach auch mal zu gucken, was gibt es noch für Alternativen. Ja, also nicht tagtäglich die Bratwurst in sich hineinstopfen, sondern auch mal andere Optionen wahrzunehmen, die durchaus sehr, sehr lecker und wenn man auch gewissen Ärzte und Ernährungswissenschaftlern glaubt, gesünder ist. Die Tiere werden auch zukünftig, wenn es nach uns geht, eine große Rolle in der Landwirtschaft spielen, aber wir müssen es irgendwie schaffen, die Tiere stärker wieder in die Landschaft zu integrieren. Also stärker sozusagen an die Fläche koppeln, die uns zur Verfügung steht, damit wir dann auch hier im Sinne einer Kreislaufwirtschaft arbeiten können. Also Wiederkäuer vor allem haben da ja einen sehr, sehr großen Mehrwert. Es ist ja auch erwiesen, dass eine gewisse Art und Weise der Weidehaltung durchaus sich sehr, sehr positiv auf die Artenvielfalt auswirken kann. Also von einer veganen Landwirtschaft träumen wir nicht. Es gibt tolle Betriebe, die bereits umgestellt haben, die die Zeichen der Zeit auch erkannt haben. Einen Betrieb haben wir dieses Jahr ausgezeichnet als Ostseelandwirt. 2023 war ein großer Schweinemester, der von 5000 Tieren auf 400 reduziert hat und sehr, sehr mutig vorangegangen ist. Ich glaube, es erfordert einfach wahnsinnig Mut bei Landwirten. Und diesen Mut wollten wir dieses Jahr eben unterstützen. Das können Sie gerne auf unserer Homepage auch nachgucken, wenn Sie das interessiert. Und damit komme ich auch zum Schluss und wollte nochmal einen Appell auch an Sie Unternehmer und Unternehmerinnen richten. Wir erleben derzeit einen wahnsinnigen Populismus. Also es stehen Wahlen an. Ich komme aus Bayern. Da ist demnächst die Landtagswahl und es ist einfach schlimm, wie Tatsachen nicht mehr verfolgt werden, sondern einfach nur noch parteipolitische Profite geschlagen werden. Das ist wirklich traurig. Ich glaube, die Transformation der Landwirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es wird ja immer so zitiert. Das heißt, es ist nicht nur der Verbraucher, nicht nur die Politik, nicht nur Sie Unternehmen, aber ich glaube, als Unternehmer kommt eine besondere Verantwortung auch zu, wenn es darum geht, diesen populistischen Äußerungen auch was entgegenzusetzen. Und ich würde mich sehr wünschen oder ich finde es großartig, wenn Sie als Unternehmer und Unternehmerin auch signalisieren, dass Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit nicht nur Themen für die Friedenszeiten sind oder wenn es uns gut geht und wenn wir saturiert sind, sondern dass diese Themen wirklich die Grundlage unseres Wirtschaftssystems sind. Und das kommt mir manchmal noch ein bisschen zu kurz. Es gibt Beispiele von Unternehmen, die sich da rauswagen und entsprechend signalisieren, dass das für sie eine Gefahr bringt, wenn Biodiversität und Klimaschutz sozusagen außer Acht gelassen werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank erstmal an Sie. Ich find's vor allen Dingen gut und das ist auch meine persönliche Erfahrung auch mit vielen von Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass wir ganz unaufgeregt über solche Fragen diskutieren können und auch die Argumente auf den Tisch legen, die da eine Rolle spielen und dann versuchen, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Gottschildlager hat sich schon was aufgeschrieben, aber muss noch ein bisschen warten mit der Antwort. Ich würde jetzt gerne unseren Gast Amos Venema kurz vorstellen. Er ist ja Milchviehhalter und wir haben uns schon vor vielen Jahren auch mal bei einer Podiumsdiskussion kennengelernt. In der Zwischenzeit hat er sich als neben seiner Tätigkeit als Landwirt und wir wissen ja alle, das ist ein 7-Tage-Fulltime-Job, insbesondere wenn man Milchvieh hat. Er hat sich da als Agrarblogger verdient gemacht, hat einen YouTube-Kanal aufgemacht und über die gezeigt, was läuft in der Praxis ab, damit diejenigen, die sich nicht damit auskennen, ein bisschen mehr davon erfahren. Und er ist im letzten Jahr von der DLG anlässlich der, ich glaube, war Eurotier, ne? Ist er zum Agrarblogger des Jahres ausgezeichnet worden. Also jemand, der auch sich zu den Themen äußert. Und Sie haben... Und ich habe Sie deshalb auch angesprochen, weil ich festgestellt habe, dass Sie als eine der Auserwählten sind, die der Minister neu in sein, ich glaube, Praktikernetzwerk heißt das, Dialognetzwerk reingenommen haben und hat und Sie dort mitgewirkt haben. Und die erste Stellungnahme, die erarbeitet worden ist, die hat was mit Fütterung zu tun. Ich will Sie jetzt nicht abfragen, was da alles besprochen worden ist, aber das zeigt im Grunde genommen, dass Herr Venema auch eine bestimmte Anerkennung genießt und deswegen auch berücksichtigt worden ist. Ja, vielleicht sagen Sie etwas zu Ihren Gedanken, die bei diesem Thema in der Vorbereitung für Sie eine Rolle gespielt haben.
Erstmal wieder Moin. Ich habe eigentlich, bin ich sehr dankbar, Michael, für deine Steilvorlage. Wir haben uns auf ein Du verständigt. Daran kann man schon sehen, dass wir Landwirte immer für den Dialog stehen. Unser Betrieb, da möchte ich das eben kurz skizzieren, wir bewirtschaften 125 Hektar, melken 150 Kühe. Davon den 125 Hektar sind 9 Hektar Ackerland, die wir komplett im Strip-Till-Verfahren bearbeiten, also komplett ohne Bodenbearbeitung, bewusst, um das Bodenleben zu schonen, auch um Erosion zu vermeiden, um CO2-Abbau zu verhindern und so weiter. Dann vom Grünland sind 65 Hektar Vertragsnaturschutz. Und zwar, wir haben bei uns das Glück und Segen, wie auch immer man das jetzt formulieren will, dass im Winter bis zu 150.000 Wildgänse rasten. Und 40 Hektar, die wir noch haben, zusätzlich, das haben wir freiwilligen Kooperationsverträgen zugestimmt, um besonderen Grundwasserschutz zu machen. Also ich weiß sehr genau, was es bedeutet, mit öffentlichen Vertretern, politischen Einheiten und so weiter zu verhandeln, um das zu honoriert zu bekommen, was wir machen. Und Landwirtschaft hat schon immer, seit Generationen davon gelebt, dass wir in Kreisläufen gedacht haben. Und wie sich Kreisläufe ganz dynamisch verändern, das haben wir gerade so in den letzten 3-4 Jahren festgestellt. Wir haben zum Beispiel bei uns im Betrieb bis zu 20.000 Kilo Milch auf dem Hektar produziert. Als die Umweltauflagen sich verändert haben, mussten wir runter bis auf 10.000 Kilo. Das hatte auch zur Konsequenz, dass wir keine organischen Düngemittel mehr abgegeben haben, sondern sogar welche aufnehmen konnten. Jetzt mittlerweile ist es so, bis vor 3-4 Jahren, da hätten wir für einen Kubikmeter Rindergülle 10 bis 15 Euro bezahlen müssen. Jetzt ist es so, dass die Händler sich die Türklinke in die Hand geben und händeringend nach organischen Düngemitteln suchen, weil sie alles gerne grünes Methan herstellen wollen. Und wenn wir das zu Ende denken, dann ist im Grunde genommen gerade der Wiederkäuer, und das ist ja meine Leidenschaft, wir machen Weidewirtschaft, wir haben ungefähr 200 Weidetage im Jahr, wir produzieren GVO-freie Weidemilch aus Überzeugung. Der große Gewinner dieser Entwicklung. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass die Gesellschaft das auch honoriert. Denn gerade da, wenn der Staat in die Position kommt, dass er zahlen muss für Leistungen, ist er in meinen Erfahrungen der knallharteste Unternehmer. Weil dann entdeckt er auf einmal Gründe, warum er nicht zahlen kann oder warum er später oder wir müssen noch dies abwarten und müssen noch das abwarten. Und wenn wir da kein Umdenken bekommen, und das ist das, was mir wirklich Angst macht, verliert die junge Generation die Lust und die Leidenschaft an dem Beruf. Wir haben schon jetzt bei den Tierhaltern, 2/3 der Tierhalter sind über 55. Wenn wir nur 5 Jahre weitergehen, dann sind wir bei 60. Das heißt, es wird eine riesen Herausforderung sein, überhaupt den Status quo, den wir jetzt haben, zu halten. Wenn wir den jungen Menschen nicht eine Perspektive und eine Planungssicherheit geben und ihnen vor allen Dingen aufzeigen, wie sie mit diesen Bürokratiemonstern, die wir zurzeit haben, umgehen können. Wir müssen mittlerweile morgens auf den Kalender schauen, um zu sehen, was wir wann wie machen dürfen. Und das frustriert und demotiviert. Das kann ich Ihnen ganz deutlich so sagen. Und das macht keinen Spaß. Und wenn ich in Berlin beim Dialognetzwerk genau mit diesen Punkten komme, dann können Sie, ob die Staatssekretärinnen da sind, ob die Politiker da sind, dann wird nur verschämt nach unten geguckt und wird gesagt, ja, das ist halt so. Bloß, ich sage Ihnen das, die jungen Menschen werden das nicht mehr lange mitmachen.
Du hast ja irgendwas aufgeschrieben. Was hat die Futtermittelwirtschaft zu diesem Thema als Antwort?
Ja, ich möchte zunächst, also ich kann das natürlich unterstützen, was Herr Fehnemar hier sagt. Ich bin ja selber auch Landwirt. Ich vertrete hier dann so ein bisschen die Schweine- und Geflügelfraktion. Sie machen die Milch. Aber nochmal auf die Ausführung von Ihnen. Also Sie haben ja zum Schluss auch zum sachlichen Dialog aufgerufen und Hermann Josef Baken hat es ja auch bestätigt, dass wir eigentlich gut darin sind, auf operativer Ebene oder Arbeitsebene sachlich zu diskutieren. Das würde ich mir allerdings dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung wünschen, dass Sie dort auch mit einer gewissen Sachlichkeit die Dinge dann auch kommunizieren. Das Thema Nachhaltigkeit, was hier ja eben auch in der Umfrage, sage ich mal, gewonnen hat, liegt in der DNA, glaube ich, der Landwirtschaft. Das ist die nachhaltigste Branche der Welt mit der Forstwirtschaft zusammen, sage ich mal, die auch am längsten, ich sage mal, unterwegs sind. Es gibt keine Autoindustrie, es gibt keine IT, es gibt keine sonst wie Industrie, sage ich mal, die so lange so erfolgreich im Markt ist, wie das die Landwirtschaft macht. Sie sprachen von diesem Dialog und ich glaube, in unserer DNA ist das Thema Nachhaltigkeit auch in der Futtermittelwirtschaft ganz tief verankert. Herr Dr. Einberger sagte gestern in der Vorstandssitzung, er sei seit 23 Jahren im Vorstand und das Erste, was er geleitet hat, wäre ein Nachhaltigkeitsausschuss gewesen. Also diese Themen, die befassen uns schon sehr, sehr lange. Sie haben dann eben auch angesprochen, Effizienz und Definition von Effizienz, haben da auch auf den Getreideanbau oder überhaupt auf die Nutzung von Flächen für Futtermittel hingewiesen. Da müssen wir sicherlich mal drüber nachdenken, wie wir da dann auch sachlich auf eine Ebene kommen. Das Thema Flächennutzung für Futtermittel wird Herr Professor Windisch ja heute Abend auch noch beleuchten. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Flächen in Deutschland, die für einen Anbau von zum Beispiel Brotgetreide nicht geeignet sind. Es gibt auch Jahre, so wie dieses, wo wir einfach sehr, sehr wenig Brotgetreide naturgemäß haben. Und dieses Getreide müssen wir ja auch irgendwie verwerten. Das können wir ja nicht verbrennen oder wie auch immer. Und da ist eine Nutzung, sage ich mal, im Bereich der Fütterung, genauso wie das mit vielen Nebenprodukten, die aus der Lebensmittelindustrie entstehen, abfallen, ist, ich sag mal, das Thema Fütterung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gleichzeitig müssen wir uns dann auch darauf verständigen, wenn wir Brotgetreide erzeugen wollen, dann müssen wir es auch entsprechend düngen. Und da müssen wir auch in der Lage sein, über die Düngung wieder entsprechende Qualitäten hinzukriegen, was zum Teil Stand heute nicht mehr möglich ist. Also das war vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema Futtermittel. Dann vielleicht nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft. Das haben Sie ja auch definiert und Herr Fehnemann hat es ja auch gesagt. Ich glaube, wir müssen mal dann gemeinsam definieren, was eine vernünftige Kreislaufwirtschaft ist. Ist eine Kreislaufwirtschaft, wenn ein Landwirt für seine Tiere auf seinem Hof in seinem direkten Umfeld das komplette Futter für seinen Betrieb erzeugt? Oder müssen wir diese Themen nicht größer denken? Und ich glaube, da hat Herr Professor Krammern heute einen exzellenten Vortrag gehalten. Also ich durfte ihn vor 20 Jahren auch schon hören. Ich bin auch aus dem Göttinger Stall, so will ich das mal beschreiben.
Aber nicht den gleichen Vortrag.
Den gleichen nicht, aber viele der Themen kamen mir durchaus bekannt vor. Also das hat mir auch gezeigt, dass ich in der Vorlesung dann manchmal doch wohl durchaus auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig anwesend war. Also viele dieser Dinge hat er damals schon erzählt. Und wir müssen halt über globale Kreisläufe denken oder größere Kreisläufe nachdenken. Und da war ja auch eine ganz wesentliche Antwort und die hätte ich auch gerne den Politikern noch mitgegeben. Wir müssen darüber nachdenken, wo machen wir was? Welcher Standort ist der effizienteste, um ein Produkt, zum Beispiel Fleisch oder auch Milch, zu erzeugen? Und der Transport dieser Produkte in andere Regionen ist oft gar nicht das Problem, das müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen, sondern wo können wir das am effizientesten erzeugen? Da muss es gemacht werden und dann müssen wir es woanders hinbringen. Und wenn wir das schaffen, das hier am effizientesten zu machen, mit Ihrer Hilfe, dann sollten wir das auch tun. Und zu der Diskussion würde ich Sie einladen, wirklich das Thema Kreisläufe, ich sag mal, gemeinsam zu diskutieren und auch zu definieren, in welchem Kreislauf bewegen wir uns da.
Ja, es ist klar, wie immer, bitte wieder melden, wenn Sie Fragen haben oder Kommentare abgeben wollen. Ich würde aber gerne Herrn Berger jetzt nach dieser, sagen wir mal, ersten Runde fragen, wo sehen Sie politisch, sage ich jetzt mal, Handlungsbedarf? Also wie empfinden Sie die Bemühungen der Politik zu diesen Themen? Ich will den ganz kleinen Punkt ansprechen, den Sie eben gesagt haben. Ich habe das auch mitbekommen, zufällig durch eine Reportage, dass dieses Batteriewerk von BMW gebaut werden soll. Sie haben gesagt, gut, das entscheidet jetzt der Eigentümer. Das entscheidet eigentlich die Politik, indem sie einen Flächennutzungsplan macht. Ja? Und in dem steht eben drin Ackerland oder Gewerbegebiet. Das ist ganz einfach. Sage ich jetzt mal so. Also deswegen, wie empfinden Sie das, was in der Politik gemacht wird? Sie haben auch als Umweltorganisation eine gewisse Vorstellung. Ist die Taktung richtig? Machen die das Richtige? Oder sind Sie möglicherweise genauso unzufrieden wie wir, nur anders?
Also ich möchte kein Politiker sein, muss ich sagen. Wir hatten ja vorhin auch schon gesprochen, dass, glaube ich, wirklich diese 4 Jahreszyklen, in denen sich parteipolitisches Engagement abspielt, wirklich nicht zielführend sind. Nachhaltigkeit geht eben über 4 Jahre hinaus, es geht in Dekaden hinein. Und ich glaube, was die Politik schon richtig macht, ich bin naturgemäß natürlich eher in der grünen Ecke zu verorten, aber was schon richtig gemacht wird, finde ich, sind kommunikativ Leitplanken zu geben. Zu sagen, wir haben eine Farm-to-Fork-Strategie. Herr Kramon von Taubadel, da war ich dann doch etwas überrascht, dass für Sie das nicht das Mittel der Wahl ist, um unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen, den Klimaschutz etc. Umzusetzen, selbst wenn wir Ertragsverluste hinnehmen. Ich glaube, man muss wirklich viel kommunizieren und Politik kann nicht die Landwirtschaft von heute auf morgen verändern. Aber sie kann dafür sorgen, dass bestimmte Themen stärker wahrgenommen werden und sie muss letztlich auch dafür sorgen, dass Betrieben eben dieser Planungshorizont, davon wurde ja auch schon gesprochen, diesen Planungshorizont zu geben. Haben wir nun Pariser Klimaziele, die wir ernst nehmen? Haben wir Biodiversitätsziele, die wir ernst nehmen? Dann bin ich als Unternehmer auf meinem Betrieb auch in der Lage, mich darauf einzustellen und entsprechend mich zu engagieren, wenn diese Tatsachen, dass wir ein Pariser Klimaschutzziel haben, dass wir bestimmte gesellschaftliche und politisch gewollte Ziele haben, wenn wir das alles wieder in Frage stellen, dann ist der Landwirtschaft damit doch auch nicht geholfen. Also es kann natürlich immer schneller gehen. Ich glaube, so was die Narrative angeht, sind wir auf einem guten Wege. Es wurden Themen jetzt auch in den Vordergrund gehoben wie Ernährung. Wir haben auf europäischer Ebene ja dieses Sustainable Food System Law. Es geht um sozusagen diese Green Claims auch, dass kein also Greenwashing eben auch erschwert werden muss. Es ist viel mehr jetzt auch die Rede über Böden. Regenerative Landwirtschaft ist ja so ein Schlagwort. Die Politik hat überarbeitet gerade ihr nationale Bodenstrategie oder Gesetzgebung und auch auf europäischer Ebene werden den Böden mehr Aufmerksamkeit zuteil. Also das sind schon ganz gute Entwicklungen, aber ja, es kann immer schneller gehen und besser auch letztlich. Ich hätte eine Rückfrage, weil ich meine, wir haben ja heute auch schon viel über Ideologie gesprochen und wir sind wirklich immer bereit, Gespräche zu führen, an runde Tische zu gehen. Aber es muss dann eben auch ein Wille erkennbar sein, wirklich was zu ändern. Und ich erlebe das so häufig, dass wir mit Ideologie konfrontiert werden. Wir würden ideologiegetrieben arbeiten und das verstehe ich eben nicht. Ich meinte es ja gerade, wir arbeiten wissenschaftsorientiert. Niemand von uns in meiner Organisation hat was davon, ideologiegetrieben zu arbeiten. Deswegen wär meine Frage an Sie, weil Sie meinten ja, Sie würden sich eine sachlichere Kommunikation wünschen. Was wäre das denn in Ihrer Wahrnehmung? Wo müssten wir sachlicher auftreten?
Gut, wir erleben ja im direkten Gespräch oft, dass wir sehr, sehr vernünftig miteinander umgehen und auch durchaus zu einer Meinung kommen. Aber zum Teil werden dann auch wieder Botschaften von Ihnen gesendet, die so aus meiner Sicht nicht realistisch sind. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren mal mit einem Ihrer Kollegen zu tun. Da ging es um einen Fütterungsversuch zum Thema Fütterung mit heimischen Eiweißpflanzen. So, wo dann suggeriert wird, das geht. Natürlich, wir können mit Erbsen und Ackerbohnen und Raps Mastschweine füttern. Das ist gar kein Problem. Und bei Kühen geht's ja auch. Das ist also gar kein Thema. Nur wir werden damit die große Menge der deutschen Produktion nicht erfüllen können. So, und dann wird aber von Ihrer Organisation, ich sag mal, suggeriert, dass dies möglich ist. Dann wird ein Versuch zum Anlass genommen und gesagt, wir haben die Lösung für alle Probleme der Eiweißlücke und damit können wir jetzt Schweine füttern. Und das halte ich für so nicht richtig und das halte ich auch für unsachlich. Sie werden jetzt natürlich sagen, haben wir ja gar nicht gesagt, wir haben ja nur in diesem kleinen Umfeld das Thema gemacht, nur die Wirkung, die Sie damit erzeugen, ist eine andere. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen das, was ich dann auch kritisiere und wo ich sage, da müssen wir auf eine andere Ebene kommen, weil damit ist uns allen nicht geholfen. Ich glaube, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sagen, die Farm-to-Fork-Strategie, die Herr Professor von Kramon dort kritisiert hat, Ich glaube auch, dass wir eine EU-Farm-to-Fork-Strategie brauchen. Da bin ich vollkommen richtig. Und ich glaube auch nicht, dass er das, ich sag mal, grundsätzlich ablehnt. Aber wir müssen eine richtige Strategie haben und wir müssen die Strategie richtig auslegen. Und wenn ich dann höre, dass wir das Thema neue Züchtungstechniken zum Beispiel ablehnen, obwohl das wirklich ein großer Schlüssel ist, um viele Themen, gerade im Bereich Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz zu lösen, wo aus meiner Sicht Ideologie getrieben, weil es gibt genug wissenschaftliche Aussagen dazu, dass von diesen Themen ganz, ganz geringe Gefahren ausgehen. Das BfR hat Bewertungen auch zum Thema GVO und so weiter abgegeben, noch und nöcher, wo sie sagen, es gibt keinen einzigen belegten Fall, wo wir von irgendwelchen Risiken für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen müssen. Und dies wird vollkommen ignoriert. Das halte ich nicht für richtig. Und da müssen wir anders ran, wenn wir wirklich ehrlich das Thema Nachhaltigkeit angehen wollen, genauso wie das beim Thema Glyphosat zum Beispiel der Fall ist. Da müssen wir wirklich sachlich, faktenbasiert endlich mal die Themen abarbeiten. Ja.
Ich habe eine Idee. Also Sie sind ja nur einer von vielen. Der WWF ist, habe ich gelernt, das ist ein großes Haus. Und ich arbeite auch super gut mit Ihrer Kollegin zusammen mit Frau Richers, weil wir da ja auch im Eiweißforum ganz gut unterwegs sind. Da gibt es übrigens ein Beispiel, wo wir uns sehr einig sind, aber es gibt auch andere Themen, wo wir uns nicht einig sind. Wir sollten einfach mal eine Runde organisieren, wo wir mal die Themen auf den Tisch legen und gucken, sind wir uns da einig, sind wir uns da nicht einig, ist das Ideologie getrieben, ist das nicht Ideologie getrieben, Sie werden vielleicht bei der einen oder anderen Sache so, vielleicht sind wir das auch, ja, dass wir das mal nebeneinander legen, das sollte man mal machen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir hier zusammenstehen, das ist schon mal der erste Weg. Herr Wehnehmer, Sie hatten aber dazu auch eine Anmerkung.
Ja,
dann gehe ich ins Publikum wieder rein.
Ich wollte noch mal auf ein paar Grundsätzlichkeiten eingehen. Am Ende des Tages geht es ja immer um Geld. So, und viele NGOs formulieren ja Forderungen. Und wir Landwirte sind ja diejenigen, die Forderungen dann umsetzen müssen, weil wir tagtäglich mit dem Geschehen leben müssen. Und da möchte ich mal aus unserer wirklich praktischen Praxis zeigen, wie schwierig bzw. wo das Ganze hakt. Wir sind ja dazu angehalten, auch aus Klimaschutzgründen und so weiter, die N-Effizienz in unseren Betrieben zu steigern. Das heißt, so wenig Düngemittel, wie es irgendwie geht, um einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Damit wir die Tiere und das, was wir ernten, klimamöglichst effizient herstellen, um mehr Biodiversität zu gewährleisten und so weiter. So, nun haben wir aber bei uns zum Beispiel Wildgänse. Die fressen vom ersten Schnitt 60% weg, vom zweiten Schnitt 30%, den vierten und fünften, da denken wir schon gar nicht mehr drüber nach. Das bedeutet für unseren Betrieb eine grottenschlechte N-Effizienz. So, nun haben wir gesagt, wenn die Gesellschaft muss sich entscheiden, entweder Klima- und Artenschutz oder sie will das, was sie da jetzt hat, dann muss sie dafür bezahlen. Also haben wir das Land Niedersachsen verklagt und haben gesagt, den Schaden, der da durch uns entstanden ist, den wollen wir ersetzt haben, wenn die Gesellschaft will, dass dieses System so erhalten wird. So, in der ersten Instanz haben wir Recht bekommen. Jetzt sitzt der Innenminister und der Umweltminister im Oldenburg vom Verwaltungsgericht, streiten sich seit 5 Jahren darüber, wer Fenemas das Geld bezahlt. Das ist die gelebte Praxis. Und darum will ich Ihnen genau sagen, darum haben die jungen Menschen auch kein Vertrauen und keine Lust mehr, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Weil sie immer wieder die Erfahrung machen, dass sie nämlich das, was sie an Energie da reinstecken, enttäuscht wird. Und das sieht man bei der Zukunftskommission, das sieht man bei der Borchert-Kommission, immer da, wo Landwirte ein Angebot gemacht haben, sich gesellschaftlich in einen Vertrag einzubringen. Oder der Niedersächsische Weg ist ein anderes Beispiel. Immer dann, wenn es darum geht, das zu bezahlen, was wir an Mehrleistung bringen und auch selbstverständlich bringen und auch aus Überzeugung bringen und mit viel Leidenschaft und auch viel Passion, dann kommt genau der Punkt, wo gesagt wird, da tut uns leid. Können wir nicht.
Da war fast das Schlusswort.
Ja, ich muss,
Jetzt geht's erst richtig los eigentlich, würde ich sagen, normalerweise. Aber wir haben nicht mehr, wir müssen um 5 Uhr Schluss machen. Ich muss es Ihnen leider sagen, ich kann eine Frage zulassen. Und das ist die von...
Genau, Simon Hanisch von der Milchindustrie. Herr Berger, ich finde es klasse, dass Sie sich für den WWF der Diskussion hier stellen. Ich habe noch dieses Bild des gelben blühenden Rapsfeldes im Kopf, was Sie am Anfang erwähnt haben und haben gesagt, Sie wünschen sich da mehr Funktionen. Ich frage mich, Raps ist humusmehrend, Pfahlwurzel, sehr gut für den Boden, ist eine Blattfrucht, phytosanitär, was kriegt man raus, Öl, Rapsschrot, Honig, was wünschen Sie sich denn mehr?
Ja, man kann nie genug haben, ne? Herr Berger.
Ja, Mist, habe ich die falsche Kultur gewählt als Beispiel. Ja. Ja, also natürlich ist es eine sehr sinnvolle Frucht. Ich komme selbst auch von einem Ackerbaubetrieb und weiß sehr gut auch über die Bodenqualität nach dem Rapsanbau. Aber es werden halt viele Funktionen nicht erfüllt. Also gerade wenn wir eben an die Biodiversität denken. Da gibt es natürlich die Honigbiene, die da fliegt und die Imker, die sich freuen. Aber es gibt natürlich auch andere Wildinsekten, die dort gar nichts mehr zu suchen haben und gar keinen Lebensraum mehr finden. Ich sage immer so, meine Vision einer Landwirtschaft sind integrierte Systeme, in denen eben viele Funktionen erfüllt werden und Systeme, die dann eben auch eine gewisse Resilienz für die Betriebe schaffen. Und wahrscheinlich vielen von Ihnen hängt der Begriff Agroforst zum Hals raus. Aber nach meinen Recherchen und dem, was ich so alles mitbekommen habe und Diskussionen eben auch, sind es einfach sehr, sehr gute Systeme, wo man auf 200 Hektar auch immer noch Raps anbauen kann, aber halt eben eine höhere Strukturvielfalt hat und so weiter, die dann eben sich auch auf die Anpassung des Klimawandels positiv auswirken.
Ja, Punkt. Gut, Punkt, genau. Vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich auf die Zeit drängen. Sorry, tut mir leid, aber man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es ist jetzt schön. Es macht Spaß zu diskutieren. Die Diskussion wird ja auch nicht zu Ende sein. Wir werden wieder nächste Gelegenheit haben, wo wir uns austauschen. So, ein abschließender Satz, aber bitte nur einen. Ja? Was ist Ihre Hoffnung für die Zukunft?
Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass jeder dienstags und donnerstags MyQTube klickt und sich mehr mit der Landwirtschaft auseinandersetzt.
Kopfschieblage?
Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass wir diese sachliche Debatte führen, dass wir die Fakten checken und dass wir dann vernünftige Ansätze finden, damit wir so nachhaltig und so klimaschonend, aber trotzdem so wirtschaftlich wie möglich weiter mit allen Beteiligten und mit einer lebendigen deutschen Landwirtschaft, aber auch Futtermittelwirtschaft unterwegs sind.
Und Ihre Hoffnung?
Ja, morgen werde ich mir wahrscheinlich denken, Mist, hätte ich doch was anderes gesagt, aber... Aber ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viele Win-Win-Win-Situationen. Kreislaufwirtschaft ist eine Win-Situation, wenn wir, ja, keine Ahnung, jetzt komme ich wieder ins Labern, aber ich weiß nicht, meine Hoffnung für die Zukunft, alles wird besser.
Sehr gut. Ja. Das ist doch was Positives. Und auch für die Teilnehmer dieser Runde haben wir, ich habe es eben schon mal ausführlicher gesagt, deswegen kann ich mich jetzt hier kürzer fassen, vielen Dank. Sozusagen das Futter für die Seele oder wie man es auch immer nennen mag. Bei Ihnen braucht man es eigentlich nicht. Sie kennen ja alle Futterarten, hoffe ich. Kaufen noch ein bisschen Kraftfutter dazu. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen als Abschluss nochmal die dritte Umfrage mitgeben, mit der Sie dann in die Pause gehen können und dann um 19.30 Uhr hier in den Nebenraum, wo jetzt auch die Kaffeepause war, dann zu einem Empfang geladen sind und anschließend wird dann dieser Saal nicht wieder zu erkennen sein, weil wir dann unsere Abendveranstaltung machen. Und die Frage lautet, die Abschlussfrage, welche Einflussmöglichkeiten haben die Hersteller von Tiernahrung auf den Klimaschutz? Das ist nochmal eine wichtige Frage, damit wir mal konstruktiv was Aktives sagen, was können denn die Tierernährer tun? Sich um Methan kümmern, sehe ich hier gerade, also mal los, antworten Sie bitte nochmal und mit dieser kleinen Abschlussaufgabe entlasse ich Sie dann in die Pause und bedanke mich nochmal ganz herzlich
für Ihre Teilnahme, für Ihre Bereitschaft mitzuwirken und wünsche Ihnen alles Gute, auf dass wir weiter positiv für die Kreislaufwirtschaft und für die Landwirtschaft arbeiten. Danke sehr.
Das war's für die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Etwas länger, aber es war es wert, weil wir die ganze Podiumsdiskussion bereitstellen wollten. Mein Name ist Hermann Josef Barken und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss.